zu tun, wie ich diese immer wann will. Schichte werde ich schreiben und verhebe den unendlich. Titel und Kapitel und es wie selbstverständlich. Alles, was man wann ist.
Willkommen, liebe Fans, zurück zu einer neuen Folge vom FCB-Podcast 1893, präsentiert von Feldschlössli. Schön, sind ihr wieder mit dabei. Ich freue mich sehr auf unsere Viererrunde heute und natürlich besonders auf unsere heutigen Gäste. Richtig gehört, es sind mehrere Gäste. Das erste Mal begrüßen wir nicht nur eine Basler Fußballgrösse bei uns im Podcast. Zuerst aber zum unspektakulären Teil. Neben mir, eurem Host Maxi Wagner, ist heute wieder mal der Remo Meister als Co-Host mit dabei.
Danke vielmals für die freundliche Einführung.
Ich habe mich selber auch inkludiert, auch gefunden, kann ich es bringen.
Du hast ja recht.
Ja, hast du Studio schon ein bisschen vermisst? Ich glaube, du bist im Sommer ja das letzte
Mal. Sommer, ja. Wir haben einen auswärts gemacht mit Mivan, genau. Rakitic, und sonst sind ein paar dazwischen gewesen. Schön, sind wir wieder da.
Sehr schön. Und ja, jetzt wollen wir die Gäste begrüßen. Nicht gleichzeitig, aber zusammengerechnet haben sie 25 Jahre FCB-Geschichte geprägt, 20 Titel mit dem FCB gefeiert und sich zusammen auch über 800 Mal das Liebli vom FCB überzogen. Herzlich willkommen bei uns im Podcast, Karli Odermatt und Benny Huckel. Wie geht es euch so früh an einem Montagmorgen? Karli, magst du schon? Bist du fit?
Gut, auch sonst alles,
gesundheitlich? Ja, alles
muss,
in bester
Ordnung. Ich muss parat sein. Ich arbeite ja noch für den FCB, also muss ich ein bisschen parat sein. Und wo der Remo mir angerufen hat für heute, habe ich gesagt, ich komme gerne.
Sehr gut, sehr gut.
Und ich freue mich mit dem Benni sowieso, mit meinem Nummer 8.
Mit dem Nummernkollegen. Und bei dir, Benni, so als FCB-Legende, aber auch Fan, wie schaust du auf die letzten FCB-Wochen oder jetzt auch speziell auf den Match gestern gegen Vinti?
Ja, ist jetzt von der Leistung her jetzt nicht allzu berauschend gewesen, natürlich. Sicher aus FCB-Sicht gut, dass am Schluss ein Sieg rausgeschaut hat. Es war sogar sehr wichtig, dass am Schluss ein Sieg rausgeschaut hat. Und ein Sieg vom Willen. Obwohl Winterthur über weite Strecke vom Spiel fast ein bisschen mehr Willen an den Tag gelegt hat. Aber so am Schluss, in den letzten 10 Minuten, ist dann noch mal ein bisschen etwas gegangen beim FCB. Und ja, aus dem heraus ist auch Siegtreffer entstanden.
Wir wollen mit euch zum Start dieser Folge auch mal kurz ein bisschen auf die bisherige Saison schauen. Es ist ja die letzte Episode von uns in diesem Jahr. Darum spiele ich den Ball auch gerne gar mal zurück zu dir, Karli. Wie schaust du bis jetzt auf die letzten paar Monate, auf die aktuelle Saison?
Wir hatten sehr interessante Spiele gehabt, aber auch Spiele gehabt, wo wir unbedingt hätten müssen gewinnen müssen. Wir haben sie nicht gewonnen. Aber was gut ist, die Mannschaft ist fleissig, sie will. Sie ist attraktiv. Was ein bisschen fehlt vor dem Goal ist natürlich Flaute. Es ist nicht gut. Uns fehlen eigentlich 8 Punkte.
Ja.
Ich habe die gesehen in diesem Match, wo wir verloren haben, Luzern, Lausanne, Lugano. Überall sind wir irgendwie besser gewesen und haben dann nicht gewonnen. Das war schade. Aber sonst, die Mannschaft ist jung, ist dynamisch, gefällt mir an und für sich. Zum Beispiel der St. Gallen-Match war interessant. 8x8 Chancen, 2x allein fürs Goal, Penalty nicht reingemacht. Also da kannst du eine Stunde shooten und machst nichts. Ja. Und nachher kannst du 3 Stunden shooten. Wenn man so weitergemacht hat, hätte man dann kein Goal mehr geschossen.
Ja, das ist unglaublich.
Wahnsinn. Aber es war ein guter Match.
Ja.
Benni, du als Experte, als einer von deinen Jobs, als Fernsehexperte, was machst du das aus? Das ist das grosse Thema, das der Karl jetzt gerade angesprochen hat. Wir hatten sehr viele Chancen in letzter Zeit, die liegen gelassen worden sind. Wo machst du das irgendwie aus, die Problematik? Und vor allem, wie kann man an dem arbeiten? Also natürlich, man kann trainieren, man kann Abschluss trainieren, aber gleich, wie beurteilst du das?
Ich glaube, ja, das ist, also, es gibt kein Universalrezept für das. Aber das, was du angesprochen hast, ist sicher wichtig, dass man auch im Training die Spieler, die Abschlüsse machen, die Goal auch schiessen im Training, sich dort Selbstvertrauen holen. Aber im Spiel ist es so ein bisschen halt wie, wenn du ein Verkäufer bist, wo immer wieder geht anklopfen und ab und zu ein Nein bekommt, aber durch das nicht eigentlich den Mut verliert, um wieder genau gleich an die nächste Tür zu läuten und wieder genau so zu verkaufen. Und ich glaube, das ist das, wo die Spieler machen. Und da habe ich manchmal schon ein paar bei Bahnen jetzt vom FCB gesehen, dass, wenn ich so Körperspruch anschaue, dass ich so nach der ersten vergebenen Chance habe ich das Gefühl, dass der Film ablaufen, dass, oh nein, schon wieder eine Chance vergeben und so. Und ja, das ist das, was wir sicher auch müssen aus den Köpfen bringen. Aber ja, gegen St. Gallen sicher sehr viele Chancen verbraucht, aber gegen Lugano habe ich jetzt gefunden, ist es nicht so gewesen, dass man so maximal überdominant war. Also Da würde ich mir jetzt im Laufe, du hast schon die Anfangsfrage gesehen, wie ist so der Saisonverlauf, wie sehe ich das bis jetzt? Mir fehlt so ein bisschen Dominanz und im Sinne von nicht Ballbesitz einfach in der eigenen Hälfte, im eigenen Drittel, aber so ein bisschen eben den Gegner auch so ein bisschen einschnüren und wenn sie den Ball gewinnen, eigentlich sofort wieder in eine Gegenpressing-Situation reinzukommen. Das sehe ich, finde ich, ein bisschen zu wenig, sondern es ist oft umgekehrt. Der Gegner dominiert ein bisschen und wir sind so ein bisschen in der Umschaltsituation, in der Umschaltphase. Und das ist etwas, wo ich finde, da müssen wir als FCB eigentlich den Anspruch haben, um ein bisschen mehr auch können zu dominieren.
Aber man darf etwas nicht vergessen. Die vielen Matches, die internationalen Matches, man hat gesehen, Lugano hat gelitten das letzte Jahr. Basel leidet dieses Jahr auch und es wird schwierig, um den Meistertitel zu spielen.
Aber das kann doch, Carli, das kann ja nicht sein. Ich meine, man hat so ein grosses Kader
yeah.
Und man hat die Möglichkeit zum Wechseln. Und das ist ja schon international dabei, weil man letztes Jahr gut war. Ja, das dürfte ja nicht eine Belastung sein, sondern das muss ja ein Genuss sein. Oder?
Ist klar, aber die vielen Spiele und wenn wir ehrlich sind, wir haben 11 Klassenspieler. Denn der 12., 13., 14. haben wir schon ein bisschen Mühe. Und ja, dann ist es nicht. Man hat es im Göpp gesehen, wo wir gewechselt haben, gerade 5 Mal. Es hat doch ganz ein anderes Spiel gegeben. Es war nicht mehr das Gleiche gewesen.
Ich finde, wir haben beide recht natürlich, oder? Das, was der Benni sagt mit den Ansprüchen und so, für das hat man wirklich ein breites Kader. Auch Qualität müsste eigentlich auch genug breit sein. Glaube ich auch. Aber es scheint auch ein Stück weit zu sein. Das ist vielleicht, wenn du sagst, wenn es die Wechsel gibt, ist man vielleicht noch nicht ganz so eingespielt, yeah. Weißt, in der Breite.
So.
Und das andere, ich weiss nicht, im Moment dunkelt es mir gleich ein bisschen ein mentales Problem.
Das war der Punkt, wo ich jetzt auch als nächstes
angesprochen habe. Das, was Benni auch gesagt hat, da bist ja du angesprochen, Carli, wir haben es vorher davon gehabt, dass du Verkäufer bist und immer Verkäufer sind, oder, wo immer wieder anklopfen und so. Aber vielleicht aus deiner Zeit oder als ich jetzt beobachte, eine gewisse mentale Blockade, oder, dass du irgendwo anfängst zu verzweifeln, natürlich, wenn du oft nicht triffst, jetzt gerade als Stürmer.
Aber wenn du selber geschüttet hast, weißt du, dass das gibt.
Und da kommst du irgendwann wieder raus.
Und du wirst fast wahnsinnig. Und das hat jeder schon erlebt. Hat er erlebt, habe ich erlebt. Da gibt es Zeiten, da probierst alles und es geht nicht. Aber irgendwann macht es bumm, dann ist wieder drin und dann fährt es wieder von vorne an. Das Vertrauen muss da sein und das kannst du erarbeiten.
Und du darfst nicht aufhören, weiterhin daran glauben, ja, oder? So das ist der entscheidende Punkt, weil das stimmt, es gibt Phasen, und du kannst es gar nicht immer erklären. Also das ist ja, die Frage wird mir auch immer gestellt, ja, wieso ist das so gewesen? Aber es gibt gewisse Sachen, die kannst du gar nicht erklären. Das gibt es einfach
schwierig.
Im Sport.
Ja,
dass
genau.
Ab und zu gehen mehr rein, als dass man eigentlich erwartet selber und manchmal weniger.
Das ist
und,
so.
Und ich
habe das auch erlebt, 4-mal verloren gegen Zürich im Cup.
Das
gibt es ja eigentlich gar nicht.
Ja.
Und in der Meisterschaft haben wir sie immer gepackt.
Aber ihr habt das internationale Geschäft jetzt gerade angesprochen gehabt. Am Donnerstag kommt Aston Villa ins Joggeli. Was glaubst du, was erwartet uns da für ein Spiel?
Ja, also ich habe die Aston Villa letztes Jahr im Wankdorf gesehen gegen eBay in der Champions League. Und das war ein Klassenunterschied gewesen.
Wirklich? Ich hatte die auch gesehen.
Also nach 20, sie haben 20 Minuten gebraucht, bis sie sich an die Kunststraße gewöhnt haben.
Ja.
Aber nachher war es ein klasse Unterschied. Und Aston Villa hat einen schlechten Saisonstart gehabt, aber in letzter Zeit gewinnen sie nur noch.
Jetzt haben sie Arsenal geschlagen.
Ja, sie haben einen grausamen Lauf.
Ja.
Ja.
Und darum wird es nicht ganz einfach.
Das heisst, wir auf Augenhöhe.
Auf Augenhöhe. Voilà.
Wird schwierig.
Ja, ja. Aber ihr sind ja beides wirklich erfahrene Profis gesehen, Stützen vom Team. Jetzt einerseits auf den Donnerstag bezogen, aber auch vielleicht in der aktuell doch ein bisschen schwierigen Situation in der Liga. Wie kann man als erfahrener Profi denn am Team und vielleicht auch den Jüngeren, wie wir sie ja viele im Team haben, weiterhelfen? Was sind da wichtige Elemente?
Ich finde, es braucht, wie soll ich sagen, von den erfahrenen Spielern braucht es oft Haltung zeigen.
Ja.
Und zwar vor allem im Training. Oder irgendwann, die Jungen, die kommen auf den Trainingsplatz, die wissen noch nicht ganz genau, welche Leistung im Training gefragt ist. Aber die Erfahrenen, die wissen das. Und als Erfahrener, wenn du siehst, dass bei einem das nicht gut ist, musst du sofort eingreifen. Weil wenn du als Spieler eingreifst, dann muss der Trainer nicht eingreifen. Also und so ein bisschen, das ist das, wo ich das Gefühl habe, ist halt auch ein bisschen Generationenthema, oder? Heutzutage, die jungen Spieler sind wahnsinnig auf sich bezogen. Für sie ist es einfach so, okay, jetzt ist da eine Möglichkeit, um mit einem Profifußball zu sein. Aber ja, wahrscheinlich gehe ich ja dann wieder nebeneinander anders stehen und in einem Jahr bin ich wieder, ja, vielleicht ganz nebeneinander anders. Und trotzdem braucht es aber Spieler, die ja da sich identifizieren, die hat es ja auch im Team, die müssen natürlich ein Stück weit die holen und sagen, du, ist okay, wenn du ein Jahr weitergehst, aber du gehst vor allem ein Jahr weiter, wenn wir, also gehst du weiter, wenn wir erfolgreich sind. Mhm. Also müssen wir jetzt mal da zuerst erfolgreich sein und nicht schon denken, wo dann in zwei Jahren in welcher Liga du spielen willst, oder?
Das war früher noch ein bisschen anders gewesen.
Das wollte ich vorgehen.
Ja, das ist klar, weil fast keine Wechsel. Die Transfer, dass die grossen Transfer jetzt sozusagen nicht gegeben. Wir haben keine Manager gehabt. Wir haben gar nicht so gehabt. Also bist du, sagen wir, ich bin ja 13 Jahre beim FCB gewesen. Und die 13 Jahre hat dich natürlich geprägt. Und ich bin ein bisschen die rechte Hand vom Trainer gesehen. Dann hast du gespürt, wie er tickt. Und ich habe das gleiche wahrgenommen und das auch gemacht mit der Mannschaft. Und da hat es immer wieder, was Benny vorhin gesagt hat, immer wieder ein oder andere gehabt. Ich vergesse ein Match nie mehr. Wir haben Biel gehabt. Und im Training, alle bellen und Dinge, habe ich gemerkt, da ist dicke Luft. Und der Trainer hat, habe ich dem Trainer gesagt, du, da stimmt irgendetwas nicht. Er hat gesagt, ja, schon gesehen. Dann hat er uns auf den Blog, richtig gehend, hat gesagt, haben das Spiel schon gewonnen, Bursche? He? Dann haben wir 2-2 gemacht. Genau so, wie wir trainiert haben. Dann haben wir das Retourspiel im Göpp in Biel und dann haben wir mit Mühe noch 2-1 gewonnen und sind Göppsieger geworden. Das war typisch zum Beispiel so eine Situation. Ich habe gespürt, die Woche, jeder denkt, die Biel, die schlimmer sowieso. Und das geht nicht. Da haben wir dagegen gekämpft und mit, da musst du als Captain, habe ich müssen helfen im Trainer. Ich habe gemerkt, das geht nicht. Und ich habe ihn auch aufmerksam gemacht. Er hat gesagt, ich habe es schon gesehen. Dann hat er angezogen und das Lichtspot gesehen, weil im Kopf ihn ist schon gesehen.
Ist das, du hast es angesprochen, Benni, so ein bisschen eine Generationenfrage vielleicht auch. Hat es etwas damit zu tun, dass vielleicht früher noch, das Thema gibt es ja immer wieder, Hierarchie in der Garderobe, so, oder? Ist die ein bisschen klarer gewesen früher noch rechts, weil das noch ein bisschen traditioneller war und da hat es ein paar, 3, 4, 5 gehabt, jetzt zu eurer Zeit, zu deiner Zeit, aber vielleicht auch zu deiner, wo dann gesagt haben, Jungs, jetzt längt es, oder? Die Kabine, Ausspruch und weiss ich, was es auch alles gibt. Hast du alles miterlebt, oder?
Ja, also ich weiss nicht, ob das noch ein Generationenthema ist, aber es ist sicher so, dass früher noch, also wie soll ich sagen, die erfahrenen Spieler haben durch das Transferwesen an Wichtigkeit verloren. Weil die erfahrenen Spieler sind ja nur teuer für einen Verein auf der Lohnliste, aber haben keinen Wiederverkaufswert. Also jeder Junge sagt, was willst du mir sagen? Ich kann mal für 5 Millionen verkauft werden und du gar nicht. Du hörst jetzt dann bald auf. Also, das sage ich dir nicht, aber das denken vielleicht ein paar. Genau. Oder?
Das ist ein spannender Aspekt, den ich mir so noch nie durch den Kopf lassen, ja. Aber ja, das ist unmöglich.
Und früher war natürlich das nicht so gewesen. Eben, zu Karls Zeit hat es noch gar keine Transfers gegeben. Zu meiner Zeit hat es ein bisschen angefangen, aber es war jetzt auch noch nicht so gewesen, dass die ganz grossen Ablösesummen gezahlt worden sind. Vor allem nicht von Basel weg. Also erst am Ende von meiner Zeit hat das angefangen, aber am, ich meine, ich bin 98 zu Basel gekommen, dort ist man ja vor fast gegen Solothurn abgestiegen. Wenn der Stefan Huber nicht den Penalty in Kriens ja, genau. Hat, alle wissen es.
Habe ich gesehen, die zwei Matches
Wahnsinn. Genau, oder? Also dort ist man von dort hergekommen und eben, dann bin ich zuerst mal in die Garderobe reingelaufen, da noch im alten Stadion. Und habe allen Hallo gesagt, als ich aber das nächste Mal in der Garde, am zweiten Tag schon früher noch da war und gesessen bin, da sind gewisse mir gar nicht Hallo sagen. Also ja. So ist das gewesen, oder? Und da hast du schon gewusst, das ist, ja, und die erfahrenen Spieler, ja, im Training hast du immer, weißt du, wenn dann einer ankommt, hast du dann, vielleicht haut er dich im nächsten Zweikampf um, oder? Also, das ist schon so gewesen und das hat sich halt schon ein bisschen geändert, oder? Und du hast noch angesprochen wegen Kabinenansprüchen. Ja, ich glaube, es ist, früher noch wichtig war und heute immer noch wichtig, dass es Spieler im Team hat, die Verantwortung für die Mannschaft übernehmen. Unabhängig, was der Trainer sagt, unabhängig, was, ich sage jetzt mal, Presse sagt oder vom Präsidium vorgehen ist, sondern Spieler, die wenn untereinander gut sind und gewinnen und eben auch Verantwortung übernehmen. Und die anderen können einfach anstacheln, holen, reden. Ja, und nicht einfach sagen, ja, ich komme einfach da an und mache meinen Job.
Ja,
und
nicht dann nur für sich denken, genau, sondern für den ganzen Ganze. Club oder genau. Wie ein Mitarbeiter, der auch nicht nur für sich
oder für die ganze legt, Mannschaft.
Für den Arbeitgeber.
Für die ganze Mannschaft oder für ja, den Erfolg von der Mannschaft. Ja. Weil Mannschaftssport ist so, du kannst nicht allein gewinnen. Das geht nicht. Ja. Also das heisst, du brauchst andere. Und dann gibt es natürlich Spieler, die außerordentliche Fähigkeiten haben. Die können mal ein Match allein entscheiden. die müssen das vielleicht gar nicht so fest im Kopf haben. Aber ich bin ein Spieler, der das nicht können. Ich kann nicht 5 austrippeln und ein Goal schießen. Da muss ich schauen, dass die das können, im richtigen Mut sind, dass sie es können. Oder? Weil dann profitiere ich auch davon.
Dass ihr eine riesige Karriere gemacht habt, das wissen wohl die meisten. Da werden wir nachher noch ein bisschen genauer drauf schauen. Zuerst wollen wir euch so generell euer aktuelles Leben noch ein bisschen besser kennenlernen. Du, Carli, bist ja zum Beispiel immer noch im Dienst vom FCB. Also erzähl uns doch ein bisschen mehr über deine Rollen im Club. Was ist genau dein
Job? Ich bin froh, dass ich noch ein bisschen im Dienst kann sein für den FCB. Ja. Ah, bin ich im Geschäft. Ich arbeite im Marketing-Team und gehe Verträge holen und schaue, dass ich, wie du vorhin gesagt hast, 7-mal gleiche klopfen und dann zuletzt sagt er dann gleich noch ja. Das gibt es bei mir auch. Und die Situation ist so, es halten mich jung, mit den Leuten zusammen sein, mit den Leuten reden, über Verträge reden und immer ein Stück Markenzeichen FC Basel dürfen sein. Das macht mich stolz.
Du ziehst also noch die dicken Fische an Land.
Ich komme gerne arbeiten. Und mir gefällt das auch. Ich bin froh, meine Frau sagt, ich könnte nicht haben, den ganzen Tag daheim.
Ah, darum schaffst du
ja, ja. Ja.
Du flüchtest eigentlich.
Nein, aber das dürfen wir schon mal sagen. Also, das ist ja schon beeindruckend mit über 80, oder? Das dürfen wir, glaube ich, sagen. Und der Carli, wir haben es jetzt gerade vorher wieder erlebt. Er kommt auf die Geschäftsstelle, nimmt da vorne zwar noch ein Käffchen, weil wir noch schnell ein bisschen gewartet haben, oder? Bis wir jetzt mit dem Podcast angefangen haben. Und dann kommen 4-5 Leute und der bringt jemand ein Mäppchen und sagt, Carli, schau hier noch die Tickets, die du verkauft hast an einen Kunden wieder für die Lounge oben und so. Dann kommt der Brander und sagt, da ist noch eine Rechnung, wo der Carli sagt, ich mache schnell ein Telefon, die Rechnung ist schon erledigt, müssen wir nicht machen. Also das ist, kommt der Carli vorbei und dann ist er in 3-4 Büro unterwegs und dann löst er wieder ein paar Sachen und dann geht er wieder. Dann ist er wieder auf Achse. So nein, schön.
Und schön ist, sie lassen mich frei arbeiten. Das finde ich auch sehr wichtig. Ich kann meine Telefon machen, ich kann mit meinen Kunden selber abmachen. Ich muss nicht am 8 Uhr hier im Büro sein und so oben um 9 Uhr komme ich wieder heim. Ich gehe mit denen auch über Mittag essen. Die meisten Kunden, die wollen das über Mittag. Die wollen nicht zur Nacht, die wollen bei den Kinder daheim sind oder bei der Frau. Aber über Mittag sind sie empfänglich und dann mache ich einmal mit ihnen über Mittag ab. Zugleich gibt es ein gutes Essen, zugleich reden wir über den Vertrag.
Du bringst auch den unterschriebenen Vertrag zurück ins Geschäft.
Und ihr redet ja sicher auch über den FCB, oder? Wie stark, weißt, wie wichtig ist es dir auch nach wie vor als Botschafter auf diesem Club zu arbeiten, in diesem Bereich und gleichzeitig aber natürlich wirklich zu arbeiten und noch Abschlüsse machen etc.?
Ich frage mich natürlich jeden, wie geht es im FCB und dann ist ja logisch, dass man auf eine positive Art den FCB vertreten tut. Es ist ja nicht immer so, dass es optimal läuft, aber trotzdem muss man das Positive vorheben. Die Leute, die wollen nicht hören, das ist jetzt eine Katastrophe und das ist jetzt das. Sondern die wollen sehen, dass du FCBler bist, dass du mit Herz und Liebe und Seele dabei bist. Sie sind es nämlich auch, wenn ich ehrlich bin. Und das Positive muss vorauskommen. Man kann natürlich nicht, ich kann nicht Niederlagen, 6 Niederlagen gut reden. Das geht nicht. Da muss ich auch Klartext reden, das ist klar. Aber immer auf einer positiven Seite. Das ist sehr wichtig für den Verein.
Die Benni kennt man vor allem als Experte beim SRF. Denke, die meisten Leute wollen es so zuhören oder zuschauen. Die Leute, die sich aber mit dir noch ein bisschen mehr beschäftigt haben in den letzten Jahren, denen sagt es Athletes Network, sicher auch etwas. Nimm uns doch mal ein bisschen mit in den Alltag. Oder gibt es bei dir überhaupt einen Alltag aktuell so?
Nein, es gibt eigentlich selten einen Alltag. Es gibt schon einen Alltag, aber den sehe ich nicht immer gleich
aus. Ja, okay, das ist die richtige Definition, ja.
Ja. Nein, natürlich, Job bei SRF mache ich sehr gerne, jetzt auch schon lange. Ich habe schon direkt nach meiner Karriere angefangen, dort zu arbeiten. Zuerst Super League, dann Champions League und dann ist im 18 auch noch Nazi dazugekommen. Ja, und Athletes Network gibt es jetzt seit über 5 Jahren. Das ist eigentlich entstanden auch ein Stück weit aus meiner eigenen Biografie, weil so, ich gemerkt habe, eigentlich nach der Karriere wieder neu einen Anschluss zu finden zum Arbeiten, ist einerseits einfach und andererseits schwierig. Also einfach, weil man kommt dann sehr viele Leute an, es ist möglich über Kontakt etc. können einen Job zu finden. Aber so, sich regulär zu bewerben, ist nicht ganz einfach, weil halt der Lebenslauf komplett anders aussieht als von jemandem, der gleich alt ist. Oder? Und gleichzeitig habe ich aber immer gehört von Firmen, doch, wir würden gerne Sportler anstellen, die bringen das richtige Mindset mit. Und so ist die Idee entstanden. Oder? Als ich das dritte Mal gehört habe, habe ich dann mal gefragt, ja, würdest du mich anstellen? Und dann haben sie gesagt, ja, was hast du denn für eine Ausbildung? Und dann habe ich gesagt, ah, jetzt ist doch die Ausbildung wichtig.
Ja.
So ist das entstanden. Und das funktioniert eigentlich sehr gut, weil wir die Firmen, also die Firmen können über uns an einen Pool ankommen, den es sonst nicht gibt. Nämlich an einen Pool von ehemaligen und aktiven Spitzensportlern, wo sie daraus Leute rekrutieren können, die sie anstellen können. Und eben nicht aus Mitleid, sondern aus Überzeugung. Weil es gibt viele, die sagen, ja, mal so einen Sport. Ja, man könnte schon mal einem eine Chance geben. Also es hat ganz viel bei uns im Pool, denen muss man nicht eine Chance geben, sondern die können sich selber eine Chance geben, aber bringen eben das Sportmindset mit. Oft haben sie auch gute Ausbildungen. Manchmal haben sie halt noch nicht so viel Berufserfahrung, weil sie halt lange Spitzensport gemacht haben. Und eben, um deine Frage zu beantworten, der Alltag ist insofern so, dass ich jetzt das mitgeholfen aufbaue, aber jetzt mir operativ ein bisschen zurückgezogen habe, aber immer noch strategisch verantwortlich bin, auch immer noch VOP vom Atis Network und halt auch noch relativ viel Vortrag. Und darum ist der Alltag nie gleich.
Aber ich denke, im Fußball oder ganz spezifisch jetzt im Männerfußball, wenn ich das so sagen kann, ist die Situation schon noch mal ein bisschen andere. Ich meine, gerade bei den Frauen im Fußball oder in vielen anderen Sportarten, du studierst die Sportler nebendran. Ich glaube, von den jungen Fußballern, die heute rauskommen, da hat der wenigste ein Studium abgeschlossen, oder?
Ja gut, wenn sie früh, also im besten Fall haben sie eine Lehre abgeschlossen oder Matur gemacht, wenn sie Profi werden.
Aber das
werden.
Ist heute schon auch nicht mehr selbstverständlich, oder?
Ja, also als ich noch beim FCB war, hat es geheissen, dass sie Voraussetzung, um durch die Nachwuchsabteilung durchzukommen. Aber das hat sich offenbar ein bisschen aufgeweicht. Ja, schön, wenn sie so weiterkommen. Ich empfehle ihnen einfach dann irgendwann mit 3, 24, hey, mach etwas für den Kopf. Weil jemand, der im Büro hockt, sagst du auch, mach etwas für den Körper. Geh ein bisschen ins Gym, halt dich ein bisschen fit. Also wenn einer Profisport ist, dann mach etwas für den Kopf, mach ein Fernstudium. Das ist ja heute möglich. Zu meiner Zeit noch nicht möglich gewesen. Und darum, ja, weil schon nur das gibt ja auch die Möglichkeit, auf einem anderen Gebiet Erfolg zu haben. Also nehmen wir jetzt mal an, ein Stürmer, der nicht viel trifft.
Ja.
Oder der hat nur das im Moment und den ganzen Tag drängt er da, ey, ich triff nicht. Also der muss jetzt aber heute am Montag, am Morgen hat er irgendwie 2 Stunden Fernstudium und muss sich mit etwas ganz anderem beschäftigen. Ich bin überzeugt, dass das ihm auch hilft auf dem Fußballplatz.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen.
Ja. Bei dir, Benni, ist es ja aber auch so gewesen, du hast ja auch nicht sofort eigentlich die Wege, wo du jetzt heute drauf bist, irgendwie eingeschlagen. Also doch, SRF-Experte, ja. Aber du hast ja dann zuerst noch so ein bisschen, bist auf der Trainerschiene gewesen, hast dort verschiedene Sachen ausprobiert, hast nachher aber noch zum Beispiel etwas ganz anderes gemacht mit, als Geschäftsführer von einem Tenniscenter in der Region. Nimm uns vielleicht mal schnell ein bisschen mit, trotzdem, wenn du kannst so eine Rückblende machen, wie du dich dort gefühlt hast. Es ist wahrscheinlich auch nicht immer nur einfach gewesen, muss man auch sagen, oder? Nach so langer Zeit Profi dann wieder ein ganz neues Leben anzufangen, sozusagen?
Ja, also das ist mir sehr schwer gefallen. Also eigentlich, am Anfang wollte ich Trainer werden, das habe ich mir aber, wie soll ich sagen, ich weiß gar nicht, wie gut ich mir das ehrlich gesagt überlegt habe, weil das ist auch ein bisschen entstanden, dass die Leute immer gesagt haben, ja, du wirst sicher ein guter Trainer, zentrales Mittelfeld gespielt, kannst ein bisschen schnurren.
Das war ein logischer Schritt. Das
war ein logischer Schritt und so. Aber nachher irgendwie habe ich nicht die gleiche Leidenschaft gespürt als Trainer wie als Spieler. Und dann habe ich gefunden, nein, das ist irgendwie nicht das, was ich machen will. Und dann ist so ein bisschen, ja, dann bin ich so ein bisschen ins Loch gegangen, so im Sinn von, ja, was mache ich jetzt? Okay, wo braucht es noch jemanden wie mich? Wo finde ich ein Plätzchen? Wo finde ich auch wieder eine Erfüllung, oder? Weil ich habe mich schon wahnsinnig als Profisportler gefühlt und identifiziert. Und dann eben über die Möglichkeit, im Tenniscenter zu arbeiten, habe ich so erste Schritte können machen und habe gemerkt, okay, es gibt eigentlich noch eine andere Welt, die auch noch spannend ist. Businesswelt, Unternehmenswelt. Und so bin ich das ein Stück weit in das reingerutscht. Ja.
Vielleicht ist es noch interessant, Karl, auch von dir zu hören. Das war einige Jahre früher natürlich gewesen, aber wie ist bei dir die Situation gewesen? Du hast ja auch als Fußball, du bist ja zwar Profi gewesen, aber du hast immer geschafft.
Reinen Amateur.
Oder reinen Amateur, ja, wie du jetzt sagst.
Ich habe die Lehre gemacht als Offset-Drucker. Und,
niemand, der zuhört, weiss, was das und ist.
Ja, wahrscheinlich nicht. Und Offset-Drucker, was ist Offset-Drucker?
Das ist eine grosse Maschine, Vierfarbenmaschine, die Plakat druckt zum Beispiel.
So für einfach zum Aufhängen in der Stadt, blöd gesagt, Plakat.
Zum Beispiel,
okay,
ja. Wir haben sehr viel Plakat zu dieser Zeit, unter anderem auch ein FCB-Plakat.
Ja.
Und es ist ja logisch, dass das nicht mehr gegangen ist. Um 6 Uhr hatte ich Training. Die Maschine ist gelaufen. Ich hätte noch 4'000 Bögen müssen drucken. Das wäre noch eine Stunde gegangen. Es ist etwa eine Stunde für 4'000. Dann hätte ich müssen das Training nicht antreten, das geht doch nicht. Also habe ich einen anderen Drucker suchen, der für mich die Stunde noch gemacht hat. Und das habe ich gemerkt, dass das gleich mal nicht gegangen ist. Dann habe ich gekündigt und habe gesagt, ich muss etwas machen, aber ich habe immer geschafft. Dann habe ich den Zimbasport übernommen dort. Hat den eingekauft, den Zimbasport.
Das ist ein Sportladen, Sportgeschäft, ja, Sportbekleidung.
Interessant war und einen guten Lohn hatte, muss ich sagen. Ich habe dann zwei Löhne verdient eigentlich im FCB. Der war ein bisschen kleiner.
Verrückt, wenn du dir vorstellst.
Ja, 130 Franken, das erste, musst du dir vorstellen, das erste, jetzt im ersten Vertrag 130 Franken im Monat und 130 Franken für einen Sieg. Und 60 Franken Trainingsgeld.
Ah, das ist ja nicht schlecht.
60
Franken Trainingsgeld. Ja, darum
hast du
dich gehen,
oder? Ja. Darum hast du jetzt Motel kommen. Oder pro Training 60 denen, Franken.
Nein, 5 Franken pro Training.
Ah, eben.
Nein.
Ach, das ist schon
nein. Viel. Das sind schon andere.
Aber du hast immer geschafft, immer geschafft. Während der Karriere.
Darum habe ich nach der Karriere kein Problem gehabt. Ich habe weiter geschafft bei der Firma, die ich immer geschafft habe. Die Kaffeemaschinenvertrieb. Habe ich Kaffeemaschinen verkauft.
Und wie bist du denn zum FCB gekommen? Wie hast du denn beim FCB angefangen? Also nach der Karriere, yeah, meine ich jetzt.
Ist das der FCB, der war im B, war schlecht da gestanden, hatte kein Geld mehr gehabt. Und dann hat der FCB den Bernie gefragt, ob ich arbeiten könnte. Aber sie können es nicht zahlen. Dann hat der Bogner mir den Lohn gegeben. Und ich habe für den FCB geschafft. Wir haben dort zwei tolle Aktionen gemacht, wo wir je 100 Firmen an 5'000 Franken bekommen haben. Haben dann ca. 800, das haben nicht alle gezahlt, es haben dann etwa 800'000 gezahlt. Und mit dem haben wir die Rechnungen können zahlen, wo der FCB schuldig war. Sonst hätten wir Punkteabzug bekommen im B.
Das auch noch.
Ja, ja, das ist so gesehen.
Aber als Trainer hast auch du dich probiert, gell?
Ja.
Du bist ja mal Interimstrainer gewesen, sogar beim FCB, das wissen vielleicht auch nicht viele. Auch hast du aber Biersfeld,
ja,
hast auch trainiert.
Ja, Duftungsspiel kam, Nazi B, mhm, dann haben sie mich versäckelt.
Ja.
Weil der Kanton hat gesagt, das können wir nicht, wir können nicht ein neues Stadion bauen, also können wir nicht aufsteigen. Nachher haben wir die ersten zwei Matches schon gewonnen. Also ich hätte noch ein Match müssen gewinnen, dann wäre ich aufgestiegen. Dann habe ich gehört von den Spielern, dass das gar nicht geht. Dann bin ich verrückt, habe gekündigt, habe auch nicht mehr geschootet, habe dann die drei Matches verloren, dass man nicht in das Aufstiegsspiel kommt. Dann bin ich zu Gongeli, habe gerade aufgestiegen in der ersten Liga. Dort habe ich eigentlich erfolgreich können. Dann bin ich zu BD. Mhm. BD war auch erste Liga.
Das ist Baudepart.
Ja. Und das ist eigentlich gut.
Ja, mittlerweile, früher aber nicht.
Ist das früher noch normales Team gewesen? So?
Ja, natürlich.
Ich habe Zweitliga mit Arnsheim, habe ich gegen beide Passen.
Ja, genau.
Sicher. Oh, das habe ich nicht gewusst.
Doch. Nein. Und ich habe etwas gemerkt. Ich bin leidenschaftlich. Ich will gewinnen. Und ich habe gesehen, mit den Amateuren kannst du fast nicht gewinnen. Warum? Weil sie einfach dann immer wieder gesagt haben, jetzt haben wir einen Spitzenkampf gegen Riechen. Noch sind drei nicht gekommen, weil sie ein Familienfest hatten.
Katzengeburtstag.
Nein, aber das haben wir natürlich zu denken gegeben. Wir haben um den ersten Platz gespielt gegen Riechen. Und dann habe ich gehört, dass drei nicht kommen. Aber das habe ich am Tag vorher gehört, gell? Die haben mir das nicht getrauen sagen. Und dann verlierst du 2-1 und steigst nicht auf. Und dann ist für mich eine Welt zusammengebrochen, weil ich ein Jahr lang so trainiert habe, dass wir hätten können aufsteigen. Und ich habe gesehen, mit den Amateuren geht das nicht. Mit Profi kann ich das verlangen. Und dann habe ich mich müssen entscheiden, soll ich weiterarbeiten oder soll ich als Trainer noch einmal hingehen. Und ich habe mich dann entschieden fürs Arbeiten.
Weißt du noch, in welchem Jahr das war? Das, was du jetzt gerade erzählt hast?
Ja. Yeah. Ungefähr in den 70er Jahren.
Ende 70er müsste
das. Ja, aber du hast ja geshootet. Bis wann hast du geshootet?
75.
Bis 80. Bis 80.
Ja, aber dann bist du doch noch nicht Trainer von diesen Mannschaften.
Ah, meint jetzt Trainer? Ah, als
Trainer.
Kombi,
ja.
Nein,
das ist noch meiner Karriere. Aha, so, also, bis Felde habe ich gerade übernommen, Jahre, wo ich aufgehört habe. Mhm. Den 80er Jahren, ja.
Okay. Hast du da noch Verbindungen dazu, oder?
Nein, ich habe natürlich mit x Spielern zusammengespielt oder gegen sie gespielt, die ihn mal als Trainer hatten, irgendwo. Und die haben immer gesagt, legendärste Anspruch ever. Oh. Ja, ja.
Schwur.
Die haben immer gesagt, du hättest sie grausam heiß gemacht. Und ich hatte immer gehofft, dass ich mal so einen Anspruch höre.
Ich habe einen Freund, der hat einen Bub gehabt. Der Bub hat zum Papa immer gesagt, der hat rechter Verteidiger gespielt bei mir, das ist immer mal eins. Der Bub hat immer gesagt, Papa, ich muss das hören, was der da sagt in der Halbzeit. Wir haben mal einen Match gehabt, vergiss ich nie mehr. Wir sind 9 Mann gewesen. Und einer kommt zu humpeln. Also, wir sind 8 Mann gewesen und einer kommt zu humpeln. Das war der 9. gewesen. Und wir spielen gegen Münchenstein. Und dort hat der Stohle gespielt.
Das ist natürlich schwierig, ja. Das ist schwierig.
Aber jetzt muss ich hören. Jetzt ist etwas Wahnsinns passiert. Wir kommen dort an und dann habe ich gesagt, ich gehe heim, ist fertig. So das Theater mache ich nicht mit. Mit 8,5 gehen shooten gegen 16. Die sind 16 Mann gewesen. Dann hat der eine zu mir gesagt, Karli, Trainer, wir haben aber die 8 Besten. Bitte, wir wollen shooten. Dann habe ich mich über Schnurren lassen, habe gesagt, aber der, der hinkt, der spielt einfach am Flügel, der läuft einfach mit. Dann haben sie gesagt, ja. Halbzeit 6-0 für uns, Endresultat 9-1. Für uns. Gegen die 16. Der Stoller ist noch gerade zu unserer Schutte. Ja, der Hammer, der Jörg ist noch gerade zu uns gesagt, ja, das muss ich ja nicht mehr haben, wenn ich mit 8,5 Mann uns so schlünt. Nein, ich habe natürlich sensationelle Spieler gehabt, die in Jugoslawien gespielt haben und alles. Ich habe 3 gehabt, die sind der Hammer gewesen.
Baudepartement.
Einer hat über 40 Gold geschossen in der Saison.
Du hast einfach alle zusammen drummelt.
Ja, ja.
Geil?
Sie sind auch gerne gekommen.
So für so eine Tonspur, für so einen Anspruch würde ich einiges geben.
Was der Benni vorhin gesagt hat. Und der Bub hat immer gesagt, ich will hören, was der sagt. Und wenn wir am Hinten waren, dann habe ich den aber ausgerufen. Wenn ich gemerkt habe, die haben einfach nichts gemacht. Dann habe ich dann in der Halbzeit gesagt, Bursche, das geht nicht. Und jetzt so und so. Und habe gesagt, wie es geht. Und dann haben die das aber gemacht. Die sind raus und haben gewonnen. Und der Bub ist aber fast verreckt. Der hat gesagt, ich habe gehört, was der gesagt hat. Die sind noch ein Doppel gesäckelt und haben gewonnen.
Hat sich gelohnt wenigstens. Ja. Geil.
Max, ich glaube, das ist ein guter Moment für die erste Sprachnachricht.
Wir haben eine kleine Überraschung. Ja,
ja oh, wir haben natürlich für beide von euch eine Sprachnachricht eingeholt von einem ehemaligen Weggefährten. Und das passt jetzt auch die erste für dich, Karli, passt gerade ziemlich gut in die Thematik.
Liebe Karli, in der Saison 91-92 hast du zusammen mit Bruno Rahmen die erste Mannschaft vom FCB übernommen. Zu dieser Zeit bin ich Spieler und Kapitän von dieser Mannschaft. Wir haben in der Nationalliga B gespielt. Unser Trainer, der Ernst August Kühnecke selig, hat es leider nicht ganz geschafft, die Mannschaft auf Aufstiegskurs zu bringen. Die paar Monate, die wir mit dir und Bruno noch erleben durften, sind für mich unvergesslich. Die Leidenschaft, die Überzeugung, die Passion, die du uns übermittelt hast, Karli, die werde ich als Spieler nie mehr vergessen. Ich bin sehr dankbar dafür, dass ich dich nicht nur als Idol auf dem Platz gesehen habe, sondern auch als Trainer auf dem Platz erleben durfte. Ein Jahr später ist Friedel Rausch Trainer geworden. Ein Jahr später der Didi André und der FCB war wieder A-Klasse gewesen. So, liebe Karli, es ist bald Weihnachten und ich weiss, du bist ein exzellenter und passionierter Koch. Meine Frage, was zauberst du dieses Jahr als Menü auf einem Weihnachtstisch?
Cool. Also der Massimo Ceccaroni mit lieben Grüßen hier in der Runde und eben mit der Frage an dich, Karli. Vielleicht können wir diese Frage zuerst klären, bevor wir nachher noch mal kurz auf das sprechen können, was er erzählt hat. Was Zauber ist auf dem Tisch an Weihnachten?
Also ich habe ja Kinder bei mir, meine beiden Buben. Und die haben sich einen Herdöpfelstock und ein Brot gewünscht. Und das mache ich natürlich. Und ein Dessert macht meine Frau, weil Dessert bin ich nicht so gut. Aber meine Frau ist eine Dessertkönigin. Die kann küchen und alles, das ist traumhaft. Und das sieht man vielleicht bei mir, wenn wir es immer ein bisschen schauen. Das ist in Ding gemeißelt, das ist klar. Und ich freue mich natürlich, die Weihnachtszeit mit meinen Kindern dürfen zu verbringen. Und meine beiden Mädchen, die kommen dann auch noch. Die treffe ich auch. Also ich habe 2 Mädchen und 2 Buben, das ist toll. Aus 2 verschiedenen Ehen. Und nein, das gibt schöne Festtagszeit. Und auf die Frage von unserem Freund, von Massimo, die Zeit habe ich auch nicht vergessen, weil der Bruno hat das Training geleitet Und ich habe eh geredet dann. Und das ist wunderbar rausgekommen. Ich weiss noch, wir sind auf Lausanne. Und der Schabwisa hat bei denen gespielt. Und wir haben 2-0 gewonnen. Und dann hat es, als ich angefangen habe, da haben wir 3.500 Zuschauer gehabt. Im ersten Spiel, wo wir gegen die Lausanne gespielt haben, wie haben die geheißen? Das war so ein Quartierverein in Lausanne. Malle Lausanne, ganz genau. Malle Lausanne. Und dann haben wir 2-0 gewonnen. Dann kam gerade die Winterpause gekommen, dann haben wir sie wieder da gehabt. Haben wir auch 2-0 gewonnen, aber 17.000 Zuschauer gehabt. Herrlich gewesen.
Das ist die Passion, die Leidenschaft, die der Massimo angesprochen hat, yeah. Oder? Wo du dort offenbar wirklich reingebracht hast. Das ist aber nicht so viel gewesen in dem Fall, wie du vorher erklärt hast, aus den genannten Gründen, dass sie das im Profitrainerbereich irgendwie gehalten hat länger.
Ich bin dann mit dem neuen Trainer, dem im Rausch, mit Friedl Rausch, ich habe das noch organisiert, das weiß ich noch genau, weil das ist ganz ein interessanter Mann gewesen. Es war auch ein tolles Jahr gewesen mit ihm hier in Basel. Wir waren in einem Dorf in Lausanne, oberhalb Lausanne, die haben im B gespielt. Dann hat es dort 30 Zuschauer gehabt, hat eine Kuh gehabt, die hinten gebiffelt hat. Und er hat zu mir gesagt, Karl, und ich wollte die Welt erobern. Und nach 8 Minuten war 1-0 für Châtel Saint-Denis.
Ja.
Und am Ende war 1-1. Kannst du dir mal vorstellen? Der FC Basel gegen Châtel Saint-Denis, 1-1. Und der Rausch sagt zu mir, Karl, und ich wollte mit dir die Welt erobern. Ich war Coach bei ihm. Und dann habe ich gesagt, ja, wir erobern sie langsam.
Langsam.
Ja, langsam hat es dann
ja geklappt. Es hat ja dann langsam geklappt.
Zeit, Benni? Da bist du gerade Anfang von deiner Jugend so gesehen.
Ja, das ist, weißt du, musst du dir vorstellen, meine Eltern, die haben den Karli und die tollen Zeiten gesehen. Und die haben mir immer erzählt von diesen tollen Zeiten. Ich habe alle seine Mitspieler, die Namen kennt, weil meine Eltern mir das immer erzählt haben. Und mein erster Match war im 86 gegen Servette 1-4 verloren. Dort war man noch im A und kurz davor war man abgestiegen. Oder? Und dann, ja, dann sind wir einfach, also das soll niemand falsch sein. Wir sind einfach an mich schauen in B, wenn wir nichts Besseres zu tun haben. So hart, dass es war.
Also der erste Match im Stadion, im alten Jockeli, ist im 86 gesehen.
Genau, habe ich gesehen. Und, aber ich habe zum Beispiel eine Heimniederlage gegen den FC Glarus gesehen. Boah. Im Jockeli 1-2, muss man sich vorstellen. FC Glarus, oder? Gegen Chur habe ich gesehen, dann Bül.
Ja, das bin ich auch gesehen.
Ja, also nein, Heimspiel, auswärts bin ich nie gesehen. Aber das war schon extrem gewesen, oder? Und dort hat man noch so zwischen 12 und 16 hat man für 2 Stutz am Match. Und hat es noch so Kasse gegeben vom Jockeli, so Kassenhäuschen. Und dann bist du da und hast du 2 Franken gegeben, hast so ein Papierbillett und bist rein. Und dann sind wir einfach so ein bisschen in der Kurve gehockt. Wobei, jetzt immer so einen Bereich gehabt, da hast du nicht anhocken, da hast gewusst, denn dort sitzt es nicht so gut. Und dann ist halt, haben wir den Match geschaut, irgendwie noch beim Hockey am Kongeli-Wurststand eine Wurst holen. Ja, weil den haben wir kennt und haben gewusst, da hast immer diesen Concordia hat immer Skatering gemacht, ja,
Skatering,
oder?
Ja.
Sind wir dann noch eine Brotwurst holen und so. Und dann, wenn ein Ball übers Netz ist, immer lustig. Der Alban hat probiert, wieder ins Feld rein zu schiessen. Und das ist nie geklappt. Also, so habe ich den FCB, wie soll ich sagen, als Kind erlebt. Und bin dann natürlich, wo der Aufstieg kam, natürlich haben sich alle gefreut. Oder? Und man hofft, die alten Zeiten kommen wieder. Es ist dann noch ein Moment gegangen, aber sie sind dann wieder gekommen.
Hast du zu diesem Zeitpunkt auch nur irgendwie einen kleinen Gedanken daran gehabt, dass du eigentlich hier auch gerne mal möchtest, irgendwie mitmischen später?
Hey, ja, in meinen Träumen, aber es sind eigentlich nicht berechtigt, die Träume.
Nicht besonders realistisch zu dem Zeitpunkt, genau, aber geträumt haben natürlich viele von dem, oder? Aber
also, im 95 war irgendwie so ein Jubiläum vom FC Münchenstein und dann hat es ein Spiel gegeben auf der Au, Sportplatz Au, Basel gegen GC. Und das ist einfach so ein Jubiläumsspiel, oder? Ich weiß gar nicht, wie das ist. Ah, 75 Jahre FC Münchenstein, genau. Und dann ist dort mein Trainer beim FC Münchenstein gesehen, da kennst du sicher auch, Pieps Decker.
Hey, ja, der Pieps, kenne ich gut.
Decker, ja. Pieps Decker. Und da hat zu mir gesagt, in 2 Jahren spielst du da. Und ich so dachte, was sagt er das zu mir? Und ich so, ja. Und es ist dann 3 Jahre gegangen, aber ja.
Ah, tatsächlich, das ist dann doch so schön. Aber da bist du noch zu Münchenstein gesehen?
Ja, da habe ich Drittliga gespielt. Also eigentlich immer zwei Matches gespielt. Am Morgen um 10 Uhr Drittligameisterschaft und am Nachmittag noch, ein Jahr.
Ein Jahr. Aber das ist Münchenstein gewesen, nachher hast du ja dann zu Aalen
gewechselt. Ich bin zu Aalen gewechselt, genau. Weil die sind Zweitliga gewesen und ja. Von dort bin ich dann zu Basel gekommen. Ja.
Spannend, auf Karriere können wir nachher genau sprechen. Jetzt haben wir aber für dich natürlich auch noch eine Spruchnachricht. Wir lassen sie einfach laufen, würde ich sagen. Hoppla.
Guten Abend miteinander, guten Nachmittag oder Morgen. Ich weiß nicht, wenn es morgen Abend, Nachmittag oder Abend, aber ich bin der Behrang Safari, der Ex-Legende vom FC Basel, der linke Verteidiger. Hope you guys are doing well and thank you for having me on this podcast. My good old friend Benny Hugel, I have a nice memory of you from my time when I came to Basel. I was just becoming a professional football player, and you and Stelle took good care of me in the beginning, with along a lot of other players. But I remember one time before a game, you and Stelle invited me to your room, and you were actually playing the guitar, and I think you even were singing something. And after you played something, and you asked me, "What do you think?" and I was thinking deep inside, this sounded really, really bad, but I was so afraid to say it. So I said, "Hey, Benny, that was wonderful. I hope you're better on the guitar and I hope your vocals are even better." So my question to you, Benny, is, do you think the passion in football is somewhere lost along the way with the development of football? Do you think with all the social media and all the money that's entered football for the last couple of years, you have lost the passion from the players? Do you think we're looking at something else? It's more of a franchise. I feel like on our days, it was our livelihood. It was our everything. And we played because we fucking loved the game. But do you think this have changed during the last years? All the best to everybody and take care.
So geile Mimo.
Also, ich habe es nicht komplett losgegangen.
Der Behrang Safari. Muss man vielleicht schnell ein bisschen einordnen. Es hat natürlich bei dir jetzt auch ganz viel gegeben, so ein bisschen aufgelegte, oder, wo man hat können, irgendwie fragen konnte. Dann
ich habe gehofft, dass du jemanden bringst, der jetzt nicht so offensichtlich ist.
Ist jetzt nicht ganz, ich hoffe, es ist nicht ganz so offensichtlich gewesen. Wir haben dann natürlich ein bisschen geschaut, aus seiner Anfangszeit und so, oder aus den verschiedenen Zeiten, wer kommt da in Frage. Und ich meine, der Behrang ist natürlich einfach immer ein Aufgelegter für so etwas. Oder? Der hat immer irgendwelche lustigen, guten Ideen, wie man jetzt auch gehört hat. Wir können jetzt, glaube ich, nicht alles übersetzen, oder? Ich nehme an, die meisten haben es verstanden, aber er hat eine witzige Geschichte erzählt, wo wir zuerst schnell darüber reden müssen, glaube ich, wo er ins Zimmer kam ist bei dir und dem Bibi, die gut auf ihn geschaut haben, offenbar in seiner Anfangszeit. Und dann dort hast du Gitarre gespielt und haben etwas gesungen und der Behrang hat sich nicht getraut zu sagen, was er wirklich davon gehalten hat. Und hat dann gesagt, das war wonderful gewesen, Benny. Und die andere Frage, die er gestellt hat, ist noch auch interessant zum Diskutieren. Aber magst du dich an die Szenen erinnern? Ich hoffe, der Behrang hat es nicht erfunden.
Ich mag mich nicht erinnern, nein. Okay. Aber es ist möglich. Ja. Also, aber so explizit mag ich mich nicht daran erinnern. Ich gehe davon aus, dass der Bibi ihn ins Zimmer eingeladen hat. Aber alles gut, also...
Also das heisst, dann hat man die Gitarre mit ins Trainingslager?
Ja, genau. So. Genau, ja, ich hatte die Trainingslager, die sind für meinen Kopf immer schwierig gewesen, weil so lange irgendwie in diesen Hotels und so, das hat mich immer ein bisschen crazy gemacht. Ich musste mich ein bisschen ablenken.
Dort hat es noch keine Playstation gegeben?
Ja, der Anfang, ja. Da so Mario Kart haben ein paar immer gespielt und so, ja, genau.
Was hast du für eine Erinnerung an die Zeit? Wir haben vorher schon ein bisschen darüber geredet, eben Führungsspiele, wo dann auch eben gerade ausländische junge Spiele, die neu dazukommen, mitnehmen und so. Das hat er ja gesagt, hat dort sehr gut funktioniert. Der Behrang schwärmt heute noch von diesem Club und von seiner Zeit da, oder? Er hat ja dann zweimal mehrere Saisons hier gespielt mit einem kurzen Unterbruch. Was sind deine Erinnerungen? Auch an ihn zum Beispiel oder an die Zeit?
Ja, ich weiß mal eben, als Junge gekommen ist und hat es geheißen, er sei ein aufstrebender linker Verteidiger. Und am Anfang, die ersten zwei, drei Monate, hat er ein bisschen Mühe gehabt. Aber nachher ist er eigentlich relativ gut, ist schnell, ist er besser geworden. Und also guter Charakter, einfach zu integrieren, weil offen und kein Arsch, ja, sag's mal gerade so. Und von dem her, ja, auch Sprachtalent, was auch gut war, hat mit vielen können reden, weil er verschiedene Sprachen hätte können. Und ich hatte einen sehr guten Eindruck von ihm und ich verstand mich auch gut mit ihm. Wir haben eben letztes Jahr schon mal hier in einem Match gesehen, haben wir recht lange zusammen geschnurrt und der zweite Teil von seiner Sprachnachricht zielt auf das ab, weil wir so ein bisschen darüber geredet haben, ob das irgendwie, ob sich da etwas geändert hat. Du hast ganz am Anfang hast mal angesprochen, so, ob das jetzt bei der neuen Generation ein bisschen anders ist. Er tut ja Spieler vertreten. Und ja, er hat mir einfach gesagt, dass er manchmal ein bisschen den Eindruck hat, dass viele Spieler sich schnell anfangen zu beklagen bei jemand anderem als bei sich selber. Oder dass sie eigentlich dann eben der Trainer setzt mich nicht ein und Mitspieler spielen mir den Pass nicht etc. Und schon eigentlich wenn einen Transfer machen, obwohl sie noch nicht neu überhaupt Stammspieler sind.
Thema Selbsteinschätzung, Selbstreflexion und so weiter. Oder?
Ja, und auch Geduld mit sich selber ein Stück weit. Also zum so, eben, du kommst in ein Team, dann bist du eher ein bisschen draussenseiter. Durch die Leistung kannst du in einem Team ja auch hierarchisch nach oben arbeiten. Das hat schon immer so funktioniert. Das ist eben schön am Spitzensport und am Fußball. Das ist ja ein universelles Gesetz. Und dann kannst du vielleicht auch ein bisschen mehr ins Maul aufmachen. Und wenn das automatisch passiert, dann kommen ja die Angebote sowieso von anderen Clubs. Also da musst du ja, es ist ja nicht so schwierig, oder? Aber wenn du schon das Gefühl hast, bevor du überhaupt Stammspieler bist, bevor du dich in einem Team etabliert hast, dass du schon wieder wechseln kannst, das funktioniert ja heutzutage teilweise.
Ja, es gibt immer wieder Junioren, die dann wechseln, wenn man so sagen
oder Spieler, wo da, ja, oder auch Spieler, die hier beim FCB waren, wo du das Gefühl hast, ja, die haben jetzt 5 gute Matches gemacht, wenn überhaupt, und dann machen die einen Transfer, wo du denkst, what? Wie ist denn das möglich, oder? Ja, und das ist halt, aber eben, Huhn oder Ei Frage. Zu unserer Zeit hat es das noch nicht gegeben. Das hat wahrscheinlich dazu geführt, dass du länger die hast wollen und müssen beweisen. Und heute gibt es ja die Wege, wo so gewisse Spieler mega schnell wechseln und dann raufkommen. Ich meine, wenn ich zum Beispiel den Weg von Renato Vega anschaue, muss ich sagen, unfassbar, weil so viele gute Matches habe ich im Jockeli von ihm nicht gesehen.
Ja, nicht.
Er hat einfach das physische Paket mitgebracht, das sehr interessant
ja,
das ist.
Genau, oder? Ja. Er hat so ein gutes Verkaufsargument.
Absolut.
Aber wenn du auf die Stats schaust, also musst du es gerade sagen, bei Basel, es geht so, oder?
Ja.
Das Profil
ja. Hat, oder, wo man irgendwie sagt.
Ja. Das Profil, das das Potenzial
offenbar
hat.
Du genau. Also, genau. Das Potenzial ja. Nimmt leicht.
Genau.
Portugiesische U21-Spieler und so weiter. Dann,
und genau, weil du das sehr gut zusammenfasst, weil heute das Potenzial gekauft wird und nicht die Leistung, ja, tun das wahrscheinlich die Jungen halt auch in ihre Gedanken einbringen und denken, ja, eben, vom Potenzial her müsste ich jetzt schon jemand anders sein oder ich könnte schon jemand anders sein, aber eigentlich haben sie gar noch nicht so viel geleistet. Und dort haben wir eben mal eine lange Diskussion gehabt, der Bären und ich, dass das halt eigentlich nicht gut ist, teilweise für die Weiterentwicklung von diesen jungen Menschen. Weil ich bin immer noch der Meinung, als wenn du 20 bist, dann weißt du noch nicht genau, wo deine Grenzen sind. Du weißt noch nicht genau, was die. Wir wissen jetzt, dass wir nicht in Wimbledon gewinnen, oder? Wir ja, oder? Aber so mit 20, du weißt noch nicht genau, wo die Reise hingeht. Und wenn du dort aber schon Leute in deinem Umfeld hast, die dir noch sagen, ja, du müsstest schon lange dort spielen, ich glaube nicht, dass das gut ist für deine Entwicklung auf lange Sicht. Weil dort brauchst du ab und zu einen, der sagt, nein, das reicht im Fall noch nicht.
Der Dave hat jetzt schon mehrfach gesagt, uns geht es zu gut, spezifisch in der Schweiz. Weißt du, dass der nötige Biss auch gar nicht mehr so vorhanden ist? Wie schaust du auf diese Thematik? Und auch du, ich meine, bei euch ist das noch ganz anders gewesen. Bei
euch, musst du dir mal vorstellen, unsere Ausländer sind vom Müllhausen gewesen.
Ja.
Die haben nur innerhalb von 20 Kilometern haben wir sie können nehmen, der Hitzfeld von Lörrach, der Hauser von so einem kleinen Dörfli. Und
außer dann mal der Kubias.
Das ist dann mal einmal
ja, genau.
Ein internationaler
ja, gewesen. Hast aber auch nicht so lange da gewesen.
Nein.
Hat es noch irgendeinen anderen Mitspieler gegeben, außerhalb von Europa, den du mal gehabt hast überhaupt, außer der Kubias?
Irgendeinen also, der bei uns geschüttet ja. Hat? Ja, der Nielsen. Der Dan.
Ah, das ist
ja,
aber das ist,
der Nielsen.
Ja. Das hat es schon noch gegeben. So, und ein paar, aus Jugoslawien hat es auch.
Sundermann.
Ja.
Am Ende war dann Deutscher. Ja. Das war auch ein guter Mittelfeldspieler.
Wie beobachtest du eben die frühen Transfers oder die Ungeduld zum Teil auch von jungen Spielern oder von ihrem Umfeld?
Wo ja, das kann man, sofort wie der Benni gesagt, das kann ich manchmal gar nicht verstehen. Bevor er einen richtigen Stammplatz noch immer hatte, geht das schon. Und dann habe ich gesehen, das Beispiel, das ich vorhin gesagt habe, habe ich genau auch gefunden. Was haben die an dem gesehen? Als der so einen Transfer machen kann nach England, das ist ja Wahnsinn.
Ja.
als ich das gesehen habe.
Aber spricht für ihn, dass er dann nachher gespielt hat in diesem grossen Kader.
Das ist unglaublich. Unglaublich.
Mit dem Kader dort.
Ja, oder? 40 Spieler und er spielt, oder?
Immerhin.
Und trotzdem, nachher Juve und jetzt Villarreal, ich glaube, fix sogar.
Und portugiesische Nazi.
Eben, portugiesische Nazi.
Vielleicht an der WM-Tribüne, oder wer weiß. Das ist wirklich...
Das ist schon verrückt.
Ja.
Ja, es ist einfach...
Ich gegen das Gegenteil Okafor. Finde ich jetzt das Gegenteil. Von dem, da habe ich gesehen, Schutte da, da habe ich gesagt, das ist einer von den Grössten. Ich habe den gesehen, Schutte, der ist denen um die Ohren gelaufen. Das war unglaublich. Da habe ich gedacht, der schafft es. Aber irgendetwas hat er gekämpft. Er hat es schon geschafft, aber er spielt nicht immer.
Er hat ja
eigentlich
gut angefangen zum Rest, oder? Also aber Salzburg ist, glaube ich, okay.
Er hat es irgendwie nicht ganz durchgezogen. Ich weiß es nicht.
Also, du bist ja Nazi-Experte, ein Wort zum Okafor von dir wäre noch spannend.
Ja, also eben, ich meine, ich habe ihn auch gehabt, ich bin ja mal U14-Trainer beim FCB und dort war er auch in diesem Kader, gewesen, aber meistens schon der U15 gespielt, weil er so überlegen war, körperlich vor allem zu dieser Zeit. Und einfach von seinen Fähigkeiten, oder von dem, was er mitbekommen hat, von seiner Dynamik, Schnelligkeit, da geht es mir gleich wie im Kahle, da denke ich, da müsste aber noch mehr gehen. Weißt du, mit dem Päckchen, das er mitbekommen hat, da müsste eigentlich...
Da müsst eigentlich alles gehabt.
Ja. Und ich meine, er spielt Premier League, alles gut, oder? Ja. Und dort Goal zu machen, ist nicht einfach, das ist definitiv so. Ja, gegenüber den Nazi, da kann ich ja nur das nachschwätzen, was Murat Yakin sagt, oder? Er sagt, nicht wegen der Leistung ist er nicht dabei, sondern offenbar wegen seinem Verhalten. Und dort kann ich nur spekulieren, weil das ist ja etwas, was dann passiert, wenn die Medien nicht dabei sind. Wo wahrscheinlich, eben auch in dieser langen Zeit, wo wir letzten Sommer zusammen waren, an der Europameisterschaft, dort muss wahrscheinlich etwas passiert sein, was dann ein bisschen dazu geführt hat, dass man sagt, ja, da bietet man jetzt vielleicht nicht mehr auf. Und er hat ja auch ganz klar gesagt, ja, wenn man das in den Griff bekommt, dann gibt es keinen Grund, wieso er nicht wieder dabei sein soll. Weil eben, ich meine, einer, der in der Premier League spielt, der muss für die Schweizer Nazi Kandidat sein.
Ist das auch ein neues Phänomen, wenn man jetzt von etwas früher und heute redet, im Vergleich? Eben, dass dann so zwischenmenschliche Nebenschauplätze und so weiter irgendwie zum Teil mehr Rolle spielen, sei es beim Club oder eben auch im Nationalteam. Oder wie habt ihr das in Erinnerung aus eurer Zeit? Gibt es da heute nicht einfach auch viel mehr Möglichkeiten, eben Social Media und alle möglichen Geschichten, die noch reinspielen können, wo so Nebenschauplätze überhaupt können eröffnet werden?
Also, jetzt könnte ich etwas philosophisch sagen.
Ja, hau raus. Wir sind ja quasi ein Philosophie-Podcast.
Genau. Nein, ich meine, heutzutage hat ja alles einen Namen. Jedes Wehwehchen und Bobochen und alles hat einen Namen. Man fühlt sich nicht gut und man ist triggert und so. Und das ist ja einerseits gut, weil man redet über viel mehr Sachen, wo man früher einfach nicht darüber geredet hat. Gut.
Da haben wir einfach geschüttet, obwohl wir verletzt sind. Das weiß ich noch gut.
Zum Beispiel, ja.
Ja,
ja. Ja, also eben, das ist auch dort. Und heute gibt man sich eben viel mehr Sorge, aber man hat auch mehr Sachen. Ja, man gibt sich mehr Sorgen und man hat mehr Sorgen, oder? Ja. Und eben heutzutage gibt es Spieler, die das Gefühl haben, ja, der hat jetzt mich nicht, ich bin jetzt auf der Pike-Liste und mir ist nicht angerufen worden. Uns wäre es nie in Sinn gekommen, dass man da überhaupt uns muss anrufen. Ich bin immer in der Nazi gewesen, dann bin ich einmal nicht aufgeboten gewesen und bin einfach nicht aufgeboten gewesen. Und dann hat es mich einfach Wunder genommen, wieso ich nicht aufgeboten bin. Dann habe ich im Köbi angerufen, hat seine Frau abgenommen. Cool! Ja, das ist gerade am Kommissionen machen. Das ist kein Witz.
Das ist so gut.
Und dann hat er mir zurückgerufen und dann hat er gesagt, der Köbi, ja, er hat sich jetzt mal für einen anderen entschieden. Das hat mich einfach Wunder genommen. Oder?
Yeah,
aber im Prinzip, wenn ich jetzt nicht angerufen hätte, dann wäre ich einfach mal nicht dabei gewesen. Aber das ist dann auch nicht in den Medien gross aufgemacht worden, sondern ist auf die Liste rausgekommen. Jetzt ist der Huckel halt mal nicht dabei.
Genau. Nächstes Mal vielleicht wieder.
Nächstes Mal vielleicht wieder. Ja. Also es ist so. Und heute wird das halt immer gerade, wie soll ich sagen?
Hochgekocht.
Ja, es wird wirklich hochgekocht. Ja. Und dann könnte das Umfeld oder die Spieler vielleicht auch mal sagen, ey, ich bin jetzt einfach nicht dabei, gut ist, und ich muss jetzt wieder selber. Aber meistens gibt es ja dann eben auch noch Umfeld oder Spieler, die dann eben mitmachen in dem Ganzen und das dann noch beführen, indem sie sagen, ja, wir finden es ja unglaublich, dass jetzt da nicht dabei ist.
Zum Beispiel in einem Podcast oder irgendwo auf Social Media. Nein, eben, das gibt es ja dann immer wieder, dass irgendjemand nicht mehr den Gleichstellung nimmt oder sagt, jetzt muss ich mal meine Meinung geben irgendwie, und das geht doch nicht.
Ich auch einmal gegen Portugal hatte ich eine Geburt von der Kleinen. Und dann wollte ich an dieser Geburt dabei sein. Dann haben die mir gesagt, ja, das geht nicht, du musst schütten. Und dann habe ich aber mit Uhr gesetzt, bin dann dort, weil ich bei der ersten Geburt bin nicht dabei gewesen, dann bei der zweiten bin, ich dabei sein, weil ich das einmal habe gesehen. Dann haben sie gesagt, Ersatz. Dann habe ich gesagt, das ist gut, dann bin ich Ersatz. Ich bin einmal Ersatz gewesen, sonst habe ich immer gespielt.
Das ist stark, wenn man das sagen kann.
Aber ja. Sie haben mich. Ja, ich bin nie Ersatz gewesen. Einmal dort hat er mir einfach gesagt, du bist nicht gekommen, aber hat mich dann reingenommen in der zweiten Halbzeit.
Gegen
Eusebio Simões Torres Galuna. 1-1 haben wir gemacht.
Portugal oder Benfica?
Ja, Portugal.
Ansonsten hast du immer angefangen? Immer Startelf?
Immer gespielt.
Das ist eine Qualitätssieg.
Ja, ich war Kapitän nachher. Ich habe den Köpi abgelöst, das war mein Freund. Das war peinlich. Die Mannschaft hat gesagt, er könne nicht so reden, mach du das. Und dann habe ich gesagt, ich kann das nicht, der Köpi ist mein Freund, das geht nicht. Dann hat der Köbi gesagt, dann machst du das. Dann habe ich gesagt, gut, dann machen wir Folgendes. Wir sind auf England von 100'000 Zuschauern. Dann habe ich gesagt, heute bist du Kapitän und ich schieße Goal. So ist es gesehen.
Ja.
Genau so ist es gesehen. Die Zufälle, die es manchmal gibt, ist aber wirklich so passiert.
Jetzt kommen wir mal zu dem Thema, wo wir alle drauf gewartet haben, inklusive von mir. Wir schauen mal ein bisschen auf eure Karriere, die erfolgreiche Zeit im FCB. Ja, wir sind schon ordentlich.
Ja, eben, habe ich
nicht. Nein, nein, ein bisschen haben wir noch. Ein bisschen haben wir noch.
Die Leitung gesehen bis jetzt.
Genau, das ist das Intro. Nein, wir sind vielleicht beide Teil der besten FCB-Teams aller Zeiten gesehen, das auch als tragende Figuren. Und da würde mich schon mal wundern, Karli. Bei dir hat ja die ganze Euphorie angefangen um den FCB. Die hat es, wo du zum FCB gekommen bist, noch gar nicht gegeben. Damit der Benni so einen FCB vorgefunden hat, wie er ihn vorgefunden hat, hat es deine Generation gebraucht. Wie hat der FCB ausgesehen, wo du frisch zum FCB gekommen bist? Wie muss man sich das? Viele Junge können sich wahrscheinlich nicht vorstellen, wie der FCB in den 1960er, 70er und
so. Musst du dir vorstellen, ich bin ja den Seppe Hügi einmal schauen. Da habe ich Bierflaschen aufgelesen und ein paar Franken verdient, sonst hätte ich ja nie in den Match gehen können. Die haben das gewusst, dass ich komme, die haben mir das los und dann habe ich das Billet mit dem Geld gezahlt. Das war ja wahnsinnig. Und stell dir vor, wir haben geshootet, der EAC hat 13'000 Zuschauer gehabt, wir haben 7'000 gehabt, in meinem ersten Spiel gegen Bellinzona. Der Nationalkeeper im Goal war der Benoumian. 2-0 gewonnen, ich habe beide Gold gemacht auf dem Landhof.
Ah, aber das war noch Landhof?
Ja, yeah, Landhof. Und das Stadion, das war natürlich herzig so. Aber wenn wir GC hatten, haben wir 13'000 gehabt. Das ist fast...
Dann ist aber voll gesehen, dann ist das
auf, habe ich Kinder müssen auf die Seite tun. Die sind noch innen gewesen. Die haben gehockt dort, wo die Linie war.
Security hat es noch nicht gehabt.
Nein, so viel Platz gehabt, dann sind die dort gehockt. Da musst du die ein bisschen auf die Seite tun, sonst können sie einwerfen. Das ist unglaublich. Hast du aber auch gehört, wenn der eine gesagt hat, schau mal das Arschloch an.
Ja, das habe also, ich manchmal auch gehört.
Das ist Wahnsinn. Nein, aber es ist wirklich wahr. Und dort habe ich eine schöne Episode, das vergesse ich nie mehr. Ich habe einen Kollegen, nicht Freund, Kollege. Der hat immer gesagt, hast du mir nicht Billet. Und dann hast du zwei Karten bekommen. Dann habe ich immer dem einen gegeben. Und irgendwann höre ich einen, der immer sagt, Kopf, damit auch Automat, der Schissdreck, der schüttet. Dann habe ich geschaut, einmal, auf den habe ich gesehen, ist das der gewesen?
Nein.
Nie mehr habe ich dem
Billet. Ja, hoffentlich auch.
Nein, das ist aber unglaublich. Das ist wirklich wahr. Und die Zeit ist natürlich, vergiss nie mehr, wir hatten Lugano gehabt, im Göpp in Lugano. 0-0. Der Kunz hat alles gehabt, dass ein Kopfball schütt vom Lutrop, vom Brenner. Und er hat alles gehabt. Wir haben 0-0 gemacht, dann hat es Wiederholungsspiel gegeben in Basel. Dann hat es geheißen, wir können nicht auf den Landhof, es ist ein bisschen ein besserer Match. 56'000 Zuschauer sind da gewesen. Wir haben noch nie dort gespielt. 56'000.
Ist das der erste Match im Jockeli?
Dann haben wir gesagt, ich bin raus, bin Kapitän, bin raus, dann habe ich gesagt, ja, nein, das kann ja nicht sein.
56'000,
das Stadion war voll gewesen. Und ich bin rein und habe gesagt, oh, heute müssen wir uns aber warm anziehen. Aber
jetzt muss ich mal überlegen, das Stadion ist ja gebaut worden, 54
Weltmeisterschaft. Und dort ist das einzige andere Mal, wo es so voll war.
Aber das heisst, dann ist das etwa 20 Jahre lang einfach leer gestanden.
Leer gewesen.
Hat nicht Kongeli gespielt?
Das Hauptstadion von Kongeli.
Genau,
das
Hauptstadion von Kongeli
gespielt. Mit Kongeli, erste Liga.
Und dann noch ist der FCB erst reingekommen.
Ja. Und da vergesse ich auch eine schöne Situation. Das ist noch interessant. Im Göpp ist Kongeli Basel gesehen, im Göpp.
Wo du für Kongeli gespielt hast.
Wo ich für Kongeli gespielt habe. Und wir sind, weil wir unterklassig waren, Hauptclub gewesen. Und am Mittwoch war Schweiz-Frankreich, der Sepp Hügi hat 5 Goal geschossen. Und der Weber Hans hat 1 geschossen. 6-2 haben sie gewonnen. Basler haben alle Goal geschossen. Das war am Mittwoch gewesen. Am Sonntag haben sie im Göpp gehabt, 1-0 gewonnen.
Haben sie euch auf die leichte Schulter genommen?
Das ist logisch.
Ja. Noch müde
aber dabei gehabt. Jetzt, aber schau jetzt. Das sind Länderspiele, haben die Goal geschossen. Haben Frankreich 6-2 runtergelassen. Die haben gedacht, die Konkeli nehmen wir einfach. Wir haben 1-0 gewonnen und haben die aus dem Göpp gehabt. Das ist doch unglaublich und das ist doch schön am Fußball, dass das überhaupt gibt.
Alles ist möglich im Fußball.
Benni, Karl, Entschuldigung nochmal schnell. Was hat der Helmut Benthaus beim FCB reingebracht, dass nachher so eine Ära dort hat können
starten? Ja, also der hat einmal gelernt, dass wir physisch stark sind, dass wir psychisch stark sind. Der ist mit uns über das ganze Stadion gesäckelt zum Einlaufen. Aber ich rede jetzt hinten, bis ums ganze Stadion rum. Wir haben alle schon geschnauft und alles. Dann hat er gesagt, jetzt fängt das Training an. Dann hat er mit uns 2 Stunden trainiert. Wir sind auf Genf, wir haben 6-0 verloren. Wir haben daheim 1-1 gemacht. Wir sind auf GC, haben 5-2 verloren. Und dann nach etwa 6 Monaten sind wir auf Zürich und schlagen Zürich 4-0 in Zürich. Dann ist es aber losgegangen. Auf einmal haben wir Kraft bekommen. Wir haben keine Kondition gehabt. Wir haben davor keine Kondition gehabt. Dreimal Training gehabt.
Ja, der Ramsi hat mir mal erzählt. Der hat damals auch andere Sachen in Flaschen reingefüllt. Hat,
hey, ja, das ist klar. Wenn das schon logisch.
Was ist denn das gewesen?
Nein, los. Wir haben ja gerne mal zum Essen ein Glas Wein gehabt. Am Tag vor dem Match. Mhm. Dann haben wir logischerweise, die haben alle gesagt, Karli, wo ist unser Wein? Dann habe ich gesagt, ja, warte, wir müssen es clever machen. Dann habe ich die Dingfläschchen gefüllt, wie heisst die, wo
du nicht reingesehen hast, was ist?
Wo auch rot war.
Ja.
Dann haben wir die ausgeleert und haben gefüllt mit Wein, haben wir hinten gesagt, du einfüllen mit Wein und hier auch bei uns an der Stelle. Und irgendeinisch hat er irgendwie das Gefühl gehabt, etwas stimmt doch nicht. Und hat einen Schluck probiert und dann hat es Bussen gegeben. Und wir haben gewonnen.
Ja,
gewonnen,
der Match.
Das war ja entscheidend.
Auch nach der Fasnacht haben wir immer gewonnen, hast du mir mal erzählt.
Das war das Dickste. Er hat ja mal an der Fasnacht, ich habe ja einen Spezialvertrag gehabt, ich durfte an der Fasnacht, aber ich durfte nicht. Ich hatte es im Vertrag gehabt, weil ich es nicht unterschrieben habe. Dann hat er gesagt, ja, aber das geht nicht, du musst trainieren. Dann habe ich gesagt, ich komme, dann bin ich mit dem Kostüm ins Training und die haben alle geschaut. Aber ich bin gekommen, habe trainiert und dann hat er extra hart trainiert, weil er gedacht hat, ich gehe wieder an die Fasnacht. Aber je mehr der... Nach 2 Bier bin ich wieder so gewesen, gell? Das ist ja logisch an der Fasnacht. Ja. Dann hat er den Match gegen Lugano. Lugano war erster gewesen. Mit 2. hat er den Match von Lugano für Sonntag verlegt. Dass wir einen Tag länger können schlafen konnten. Dann hat er mich gefragt, wann bist du nach Hause gekommen? Dann habe ich gesagt, am Donnerstag zum Mittag. Dann hat er gesagt, da kannst du nicht spielen. Dann habe ich gesagt, ich habe dich gesehen, am Tremli gehen. Am Morgen. Du hast alles suchen und uns hast gesucht in der Kunsthalle. Wir sind alle, haben Dinge angelegt und haben unten im Ding, im Securitas eine Flasche Wein organisiert, dass der aufgekommen ist und gesagt, der Kunde, haben wir alle die Larven angelegt. Er hat gesagt, sie sind nicht da. Dann habe ich gesagt, auch du bist nicht. Dann hat er gesagt, also sei jetzt still. Jetzt gewinnen wir. Dann ich sagte, das ist selbstverständlich. Dann haben wir 4-0 gewonnen, ich habe 2 Goal gemacht und 1 vorbereitet. Dann hat er gesagt, du Sauhund. Ja, er hat dann gewusst, dass ich bin dann halt geliefert. Wir haben dann gewusst, wenn der
jetzt verliert, jetzt
dann hat er gesagt.
Bei uns war der wichtige Match immer vor dem Morgenstreich. Weil du gewusst hast, wenn der versaust, dann ist es schwierig, am Fasnacht zu gehen. Yeah. Und wenn du gewünscht, kannst du schön ein bisschen durch die Stadt
leiten. Die Schnitzelbänke sind vielleicht dann gerade noch mal ein bisschen abgeschärft worden.
Ja, vielleicht, wobei die meisten schon vorgeschrieben
sind. Ich wollte gerade sagen, ganze solche Eskapaden hat es jetzt vielleicht bei euch schon nicht gegeben, Benni, aber du hast auch in einer anderen Zeit verglichen mit heute angefangen. Erzähl doch mal ein bisschen, wie du zum FCB kommst. Eben, das ist ja auch etwas, was eigentlich heute nicht mehr wirklich gibt.
Vom Dorfverein in Champions League.
Vom Dorfverein in Champions League, mehr oder weniger, innerhalb von wenigen Jahren.
Ja? Ich bin über Zweitliga geschüttet bei Arnesheim. Dort mal 4. höchste Liga gewesen. Eigentlich regional die höchste Liga, oder? Weil Erstliga, das war schon dann schweizweit. Ja. Und habe dort Goal geschossen, Assist gemacht. Und dann habe ich Angebot bekommen von Erstliga-Teams, von Nazi-B-Teams. Und habe nicht so recht gewusst, was ich mit dem, ja, was ich mit dem soll umgehen. Und dann hat mein Trainer dort mal, der Niki Kühns, gesagt, ja, also wenn du wechselst du zum FCB. Ich so, ja. Schön, dass du an mich glaubst, aber, ja. Und dann hat er es irgendwie, geschafft, also es hat irgendwie so Sichtungsspiel gegeben, auf dem alten Landhof, wo du 21 von Basel gegen so einen zusammengewürfelten Haufen aus der Region gespielt hat. Und er hat es irgendwie geschafft, dass ich dort konnte mitspielen. Und dann habe ich zwei Goal geschossen. Und der Montag darauf war wieder so ein Spiel. Und dann hat es nach dem Spiel geheißen, ja, du kannst wieder kommen, du kannst nicht mehr kommen. Bei mir hat es geheißen, du kannst wieder kommen.
Wer hat das gesagt? Wer ist das gesehen, der zugeschaut hat? Weißt du das noch?
Also, ja, das ist so die Zeit, gewesen, wo der Guy Matt ist Trainer war. Ja. Und
Rudi, wir haben uns noch kurz mit dem Rudi unterhalten.
Ich bin nicht sicher. Ja, der Rudi hat mich nicht wollen. Das war,
ja, ah, ja, ich habe gesagt, der Gimatte hätte ich nicht wollen.
Nein, gesagt, der Gimatte hat es ein bisschen schwer gehabt.
Ja, dort, genau. Nein, also dort war noch der Heinz Herrmann.
Ja.
Und,
das war auch 21 Trainer gewesen, wahrscheinlich.
Ich glaube, Marcel Hottiger. Und ich glaube, der Schelli war auch schon. Gewesen, wahrscheinlich Assistent vom Gimatte.
Ja,
das war
der Assistent, gewesen, ja.
Ja. Ja, und dann konnte ich zweimal dort vorspielen. Also immer an einem Montag, nachdem ich am Sonntag 90 Minuten gespielt habe. Einfach das muss man noch sagen, weil dort meinem Trainer bei alles haben wir Sinn gekommen mit schonen natürlich und ich auch nicht wollen, sondern dachte, es geht schon irgendwie. Und dann habe ich über drei Wochen nichts gehört und irgendwann haben sie mir angelangt, dass sie mir einen Vertrag geben wollen. Und jetzt auch festheben, 3000 Stutz. Ich sehe, da verdiene ich mehr als ausgelehrter Landschaftsgärtner, da verdiene ich mehr, habe ich denen gesagt. Das ist ja heutzutage wahnsinnig. Ich habe gesagt, also mindestens so viel will ich denn schon.
Aber das hast du dann gemacht? Haben Sie dann noch ein bisschen nachgebessert?
Ja, ich glaube 3-2 oder so irgendetwas habe ich bekommen. Das war so mein erster Lohn gewesen, oder? Und dann,
ich sagte, ja, dann mache ich es.
Ja, dann probiere ich es einmal. Ja, aber weißt also, du, das ist wirklich ein... Also, mein, zu dieser Zeit, ich bin dann irgendwie mit der ersten Mannschaft trainieren, meistens mit dem Nachwuchs geschüttet, weil es vom Niveau noch nicht gelangt hat. Und eben, ich glaube, der Gym hat mich gar nicht wollen. Der hat mich irgendwie gar nicht... Irgendwann hat er gesagt, was hat er gesagt? Hier sind sie nicht, sie waren König von Arlesheim, aber hier waren sie nicht.
Du bist der Nacht.
Ich weiß nicht, was er gesagt hat.
Unglaublich, ja.
Ja, und dann habe ich einfach... Im Nachwuchs sind dann die Leistungen immer wieder besser geworden. Ja, mein Glück war, dass dann Christian Gross kam, genau, und von Anfang an auf mich gesetzt hat. Mich eingesetzt hat, an mich geglaubt hat. Immer auch gesagt hat, es sei doch nicht möglich, dass man mich übersehen hat, so in dieser Region. Also so eigentlich hat so die Scouting-Abteilung ein bisschen angegriffen.
Weil du hast vor allem ein physisches Paket mitgebracht, das am Gross sehr gefallen hat, nehmen wir mal auch an, dort im Mittelfeld halt.
Ja, also eben, der Karl hat vorhin gesagt, eben, der Benthaus hat sie physisch besser gemacht. Das war auch im Grossen Herangehensweise am Anfang. Und das hat uns am Anfang auch extrem viel geholfen, weil wir sind, glaube ich, so das erste Team gewesen, das so dann wirklich Krafttraining systematisch gemacht hat. Und wir sind oft dann eben auch physisch besser gewesen. Und er hat in mir etwas gesehen und ich konnte also ihm zurückzahlen. Also, ich sage immer, ich meine, es gibt keinen Trainer auf der Welt, der einen länger als 5 Spiele drinnen lässt, wenn er nicht der Mannschaft hilft. Oder? Ich habe im ersten halben Jahr unter ihm alle Matches von Anfang an gemacht. Also wirklich, und dort war die Vorrunde noch 22 Matches. Also das ist schon, das war cool gewesen.
Du hast ja relativ direkt immer das eine oder andere Goal geschossen. Das war natürlich auch etwas gewesen, ja. Also später dann auch zum Teil 12 Goal pro Saison. Ja. Oder? Also in der Liga allein, das ist etwas, was er natürlich auch extrem geschätzt hat.
Oder? Ja, das hat er auch immer gesagt. Er hat gesagt, mit meiner Größe muss ich irgendwie 5 Kopfgoal pro Saison machen und sonst auch noch 5. Und, ja, fair.
No pressure.
Ja, und hat auch immer gesagt, und das, wenn ich mich heute zentrale Mittelfeldspieler sehe, denke ich immer so, wieso bleiben dir 5 Meter vor dem 16er stehen? Weil wenn du bis zum Penalty-Punkt läufst, dann kannst du auf der Flanke ein Kopfgoal machen oder direkt nach dem Goal. Aber wenn du auf 25 Meter stehen bleibst als Achter, dann gibt es so Kollegen, die 10 Meter, 15 Meter kannst du jetzt auch noch machen. Und das hat auch mir voll eingerichtet. Er hat gesagt, du musst Box to Box, du musst gut sein in der gegnerischen Box und du musst super sein in der eigenen Box.
Meine hat mir gesagt, der Benthaus schiessen von 20 Metern. Und ich habe dann halt abgedruckt und dann hat es auch Goal gegeben.
Du hast auch gut gewusst,
ja. Viel, ja, ja.
Das haben sie mir nicht gesagt.
Es hat sehr viel Abprallen
gegeben. Aber es ist gleich ein, zwei,
Abprallen gegeben. Bei euch auch habe ich das gesehen. Und der Strelli hat Nine gemacht. Und das war bei uns auch so gesehen.
Der aber Hitzfeld ist schon interessant.
Hat den
die Parallelen auch, oder? Zwischen den beiden Trainern jetzt zum Beispiel. Ja. Weißt du, die Professionalisierung, oder die, was es mit dem Benthaus?
Wie ein erster und zweiter Schritt.
Gewinner, ja, genau. Voll. Also bei uns ist eben
das Gewinner, das Gewinner, die Gewinnermentalität mit dem Grossen, weißt du, das hat
ja,
schon Parallelen.
Ja, ja. Also eben am Anfang, als ich dann so im FCB war und dann irgendwie Kollegen antroffen von früher, und die haben gesagt, du, was machst du eigentlich jetzt? Dann habe ich gesagt, ja, ja, ich bin jetzt im FCB. Ja, aber was schaffst du? Weißt du, ja, das ist Fußballprofi noch nicht so. Wie soll ich sagen, das war bei den Leuten noch nicht so drin, wie jetzt, dass das ein Beruf ist.
Jetzt weiss jeder,
das hat sich dort noch eigentlich mit dem neuen Stadion und mit dem ersten Titel und so hat sich das extrem geändert.
Und mit Christian Gross, man muss schon sagen, Christian Gross ist jetzt, geht ums Münz. Jetzt hat er immer gesagt, nein, ich war es wichtig, dass das einen Wert hat. Dass man nicht einfach ein bisschen shootet zum Shooten, sondern dass man Profi-Fußballer ist.
Und um die Visitenkarte.
Genau, die Visitenkarte, was man da draufschreiben kann und nicht Telefonnummer, sondern Titel. Und nein, er hat das extrem. Ich meine, er hat Basel dort extrem gut da. Weil zu dieser Zeit war der FCB so, man hat sich selber total toll gefunden. Man hat gesagt, ja, Fasnacht, wir sind sowieso die geilsten Sicher. Wenn es gut läuft, kommen wir mal wieder ins alte Stadion 30'000. Und so, eigentlich sind wir sowieso die Besten, aber gewonnen haben wir nicht. Und das hat auch allen ausgetrieben. Also das, wie er, die Energie, die er reingebracht hat in den ganzen FCB, der hat sich mit dem Platzwart hinten auf dem Platz wie soll ich sagen, angelegt mit dem Josef Zindl, selig.
Jeder muss mitziehen.
Ja, und er hat einfach jeden gestresst. Ja. Jeden Tag hat er Energie. Er hat gesagt, das reicht nicht, wenn wir mehr machen, wenn wir mehr machen, oder?
Ist er es gewesen, was euch so erfolgreich gemacht hat in der Zeit? Ist er die wichtigste Komponente gewesen? Es sind natürlich sicher viele zusammengekommen.
Er ist der Energieleiter gewesen. Er ist der, der jeden Tag Energie reinbracht.
Und genau das Gleiche habe ich mit dem Benthaus erlebt. Er hat natürlich, wir sind nicht mehr draus gekommen. Der Verrust hat so Haar gehabt, ganz dünn. Und kein Gramm Fett und mir nach. Und wir haben fast gekotzt, wenn wir dem hinten nachher sind. Der ist direkt von der Sporthochschule in Köln gekommen.
Aber es ist schon die Parallele.
Und du hast gesagt, jeden Tag trainiert, oder?
Doch, hat jeden Tag
als
trainiert.
Als Team irgendwie.
Zuerst dreimal in der Woche und dann jeden Tag bei ihm.
Als nicht Profi.
Und dann sind wir aber allen überlegen gewesen. Läuferisch sind wir allen überlegen gewesen.
Und Karli, was du alles mit dem FCB mitgemacht hast, was du für eine Entwicklung mitgemacht hast, wie Titel, die du gewonnen hast, 5 Meistertitel, dreimal mit dem FCB der Göpp, noch einmal mit IBE. Wie hast du nachher auf die Zeit geschaut, wo sie dann eben, wie in einer zweiten Phase nochmal so explodiert ist?
Weißt du, mit dem ersten Titel? Ich habe jeden Match geschaut, das hat mir gefallen.
Und
das
hast du dort beim FCB das geschafft, oder?
Ja, ich kann sagen, wie du aktiv
warst. Die haben natürlich geschaut, wie hey Göttli. Das war dick. Nein, das macht Basel aus. Die Stadt war voll hinter denen, so wie sie hinter uns waren.
Nach vielen Jahren,
wieder so einen Aufschwung. Und so schönen Fußball. Und so internationalen Fußball. Das war der Hammer. Da hast du einfach Freude gehabt. Bist einfach geschaut. Das hat dazugehört. Also, wenn du nicht bist geschaut, haben die gesagt, es fehlt dir etwas in dieser Stadt. Ja. Das ist so.
Ist jeder ins Stadion gegangen, oder?
Das ist einfach der
wie
Hammer.
Fest tust du dich heute noch mit dem identifizieren oder denkst vielleicht auch in die Zeit zurück, wenn ich in deinem Alltag, natürlich bist du jetzt ein bisschen anders, aber du bist immer noch im Geschäft sozusagen, hast mit Fußball dazu. Aber weißt, ist dir das bewusst, irgendwie wird dir das immer wieder mal ein bisschen bewusst, dass du in so einer Phase da dabei bist?
Ja, also es gibt...
Tragend.
Es gibt sehr viele Leute, die mich an das immer wieder erinnern. Also es gibt sehr viele Leute, die vielleicht ungefähr gleich alt sind oder ein bisschen jünger als die mit... Ich sage immer, die 15 Jahre jünger sind als ich, so 10, 15 Jahre, die sind mit meiner Generation Fußball in Basel aufgewachsen. Und da gibt es ab und zu mal, dass sich Leute irgendwo an einer Tankstelle oder irgendwo antreffen und dann sagen sie, hey, ist so cool, sie früher und so. Und es ist mega schön, wenn du das hörst von Leuten, die so ihre Dankbarkeit, dass sie das erlebt haben, dir gegenüber sagen. Und das passiert noch relativ viel.
Ist natürlich auch herrlich gewesen, wenn ich daran denke, Gigi Öri, wir sind mit der Privatflug auf Mailand, auf Madrid, auf Barcelona. Und sie ist persönlich von der Präsidentin empfangen worden. Das war dann der Hammer.
Und also, du,
ich bin immer dabei, ihn, immer dabei gewesen. Das Glück, das ich hatte, das war der Hammer.
Und du, wie der Benni, jetzt an einer Tankstelle oder sonst irgendwo, ich meine bei dir, als wäre es gestern gewesen.
Quasi. Ich habe überall die rufen und... Das ist
wie erklärst du das eigentlich, Karli, das Phänomen, dass du noch heute
von jedem angeschnurrt bist? Wenn ich daran denke, unser Freund, der Massimo, hat nie ein Länderspiel gemacht. hat nie ist ein Statussymbol geworden in dieser Stadt, weil er immer im Club treu geblieben ist. Ich bin indirekt ja einmal vier Jahre gar nicht fort. Zu dieser Zeit gar nicht fort. Ja. Ja,
Und das würde ich heute auch so erzählen.
Ich kann es beweisen. Das ist ja gleich. Ich habe gar nicht fort. Ich bin aber wieder zurück und kaum bin ich wieder in Basel gesehen, habe ich wieder für den FC Basel geschafft. Ich bin jetzt nächstes Jahr 60 Jahre beim FC Basel. Wow. Müsst ihr das mal vorstellen?
Wow. Das ist
wahnsinnig. Und alle Hochs und Tiefs miterlebt.
Aber so ehrlich, der Promi-Status nutzt man da auch mal aus. Beim Reservieren ist leider leer, ja, da ist der Benny Huckel.
Das habe ich schon x-mal erlebt, dass ich gesagt habe, ja, wir haben dort, das ist für dich gut.
Die sind ausgeladen.
Der wär besetzt gewesen. Das habe ich alles schon dürfen erleben. Das ist toll, aber es muss nicht sein. Ich bin nicht mehr wie ein anderer.
Dafür hast du manchmal ein bisschen Schmerzensgeld dabei, weißt du?
Oh ja?
Ja.
Inwiefern meinst du denn beim Trinkgeld oder erst?
Nein, weißt du, zum Beispiel, ich weiß, wie du das erlebst. Oh, Entschuldigung, an der Fasnacht ist so, ich sage immer so, das Foto ab der halb zwei Jahre. Ja. Wenn die Leute so ein bisschen eins am Helm haben, dann kommt immer wieder mal einer und sagt, du! Hat er schon lange mal sagen. Und die so anfangen, weiss ich, jetzt kommt nicht gut.
Siehst du?
Ja,
Und
das ist dann musst du entweder nehmen oder musst halt heimgehen. Genau. Also weißt du, da gibt es zwei Varianten. Genau. Ja.
Anders geht es gar nicht. Aber du bist auch mal noch weggewechselt vom FCB. Das können wir noch ganz kurz schauen. Wie ist das zustande gekommen? Oder dann auch die schnelle Rückkehr wieder auf Basel?
Ja, ich bin jetzt 7 Jahre beim FCB gewesen. Ich hatte noch ein Jahr Vertrag gehabt und hatte ein Angebot von Eintracht Frankfurt. Und bin zum Verein und gesagt, ich habe ein Angebot von Eintracht Frankfurt. Ja, dann haben sie gesagt, jeder soll ein Angebot machen. Und dann haben sie irgendwie ein recht tiefes Angebot gemacht. Und nachher ist mir das jetzt quasi, ja, wieso machen die nur so ein tiefes Angebot? Dann habe ich gesagt, ja, hättet ihr können sagen, der kostet 5 Millionen. Haben die auch nicht gemacht, oder? Und nachher war es ein bisschen schwierig, weil ich gesagt habe, wenn ihr mich behalten wollt, dann müsst ihr eigentlich jetzt verlängern, weil in einem Jahr bin ich ablösefrei. Dann habe ich gesagt, du hast noch einen hohen Vertrag. Ich sage, bin nicht rausgekommen und so. Und irgendwann habe ich gesagt, doch, aber jetzt Bundesliga würde ich gerne gehen und so. Und dann haben wir es geschafft, dass ich gehen konnte. Und zwei Jahre später habe ich eigentlich nicht zurückkommen, aber der Pippi war dort irgendwie bei Stuttgart und hat zu Basel zurück wollen und hat dann gesagt, ja, hat dann denen gesagt, er käme nur, wenn ich auch will kommen. Bevor aber...
Also, mit dir geredet hat, du hast nichts davon
gewusst. Nein, ich habe nichts davon.
Du bist verhandlungswahnsinnig.
Ich bin verhandlungswahnsinnig, genau. Ja, und dann hat er mir angelegt und gesagt, hey, komm, wir gehen zurück zu Basel. Und ich gesagt, ja, das kann ich nicht allein entscheiden. Vielleicht die müssten mich auch noch wählen, oder? Ja. Und dann hat er es aber irgendwie geschafft, dass dann der Christian mir angelötet hat. Und dann haben wir da lang über unsere... auch über die Training nochmal geredet und so. Also, wo ich gegangen bin, weil das hat er mir ein bisschen persönlich genommen. Und dann bin ich wieder zurückgekommen und dann ist es eigentlich wieder gut gewesen. Ja.
So, dann kommen wir zu unseren Abschlussfragen.
Ich würde sagen.
Ja, die haben wir aus der Community, also das sind alles Fanfragen, die wir eingeschickt bekommen haben. Wir tun jetzt durch abwechslungsweise, ich lasse dir gerne den Vortritt, so ein schönes Kügel ziehen und dann schauen wir mal, was die Leute von euch haben wollen wissen.
Steht drauf, von wem das ist.
Es sind die meisten Fragen ist nicht so, dass sie beide gerade beantworten können. Genau.
Erzählt von eurem Highlight-Spiel im FCB-Dress. Carly hat schon ein paar Matches erwähnt, aber vielleicht gibt es ein Spiel, wo du sagst...
Basel-Zürich, wir haben verloren im Cup gegen Zürich. 3 Tage drauf haben wir sie in der Meisterschaft. 56'000 Zuschauer gehabt, 4-0 gewonnen, Carly 2 Goal und das dritte vorbereitet. Das war mein Highlight gewesen.
Und bei dir?
Mein Highlight-Spiel ist Finalissima 2010 in Bern. Ich habe kein Goal gemacht und auch kein Assist. Aber wir haben 0-2 gewonnen. Und eben, wo wir mal im Oktober 13 Punkte hinten waren und im Winter, glaube ich, auch 7 oder 8 Punkte hinten. Und es ist das letzte Spiel darauf angekommen. Wir haben es gewinnen auswärts. Und das ist mein Highlight-Spiel.
Das ist schon oft genannt worden, das Spiel, gell? Mit dem Wally Stocker natürlich
auch. Und der Goal folgt natürlich mit dem Wally auch intensiv.
Ja, gut, auch ist natürlich.
Finalissimo, gell?
Und das Gott, wo noch dort über Bande
ist. Auf die Schnur gehalten.
Das ist auch eine gute Frage. Wer ist für euch die grösste FCB-Legende aller Zeiten? Weißt du, wenn ihr jetzt ein Spieler müsstet nennen, das ist vielleicht auch aus persönlichen Beweggründen, jetzt nicht unbedingt nur wegen der Leistungen, aber das ist eure Nummer 1 FCB-Spieler?
Also die Mannschaft, die nach uns war, mit dem Benni und mit denen, das war grandios. Und für mich das Seppe Hügi, habe ich natürlich als Jugendlicher
Idol gesehen. Idol gesehen. Ja? Und dann würdest du das Seppe Hügi nennen, finde ich eine sehr gute Wahl.
Aber er hat natürlich Möglichkeiten auf die neuere Generation. Ich habe die alle auch erlebt.
Ich gehe immer bis auf die Statistik, ich müsste eigentlich Fabi Frey sagen. Und ich sage auch ihn mit dem Karl zusammen.
Ja, sehr gut. Nice, ich finde es auch schön, dass man heute mal ein, zweimal den Namen Seppe Hügi oder auch Helmut Benthaus gehört hat in dieser Folge. Weil ich glaube, das ist schon, die haben den FCB zu dem gemacht, was er heute ist. Und es ist einfach noch spannend zu erwähnen, dass du eigentlich auch gewünscht hast, die Folge mit jemandem zu machen, von der älteren, erfolgreichen FCB-Generation.
Absolut. Wieso ist das der Fall? Ja, weil ich immer finde, dass die Jungen an mich kaum noch wissen.
Eben. Was ist
also, ich habe das auch bei dem Legends Club, wo es da eine Zeit lang geht, habe ich das irgendwie manchmal das Gefühl gehabt, dass die Jungen es gar nicht wissen, wenn da irgendwie ein Demo einmal rumläuft. Die wissen gar nicht, wer das ist. Und ich finde, die sind zu ihrer Zeit Stars gewesen, wie wir das zu unserer Zeit gewesen sind. Und darum finde ich, muss man das ein bisschen generationenübergreifend weiterführen.
Finde ich sehr gut.
Absolut. Die Frage passt auch dazu, ist aber eine schwierige Frage. Welches Team war in euren Augen das stärkste aller Zeiten? Das Team der Carly-Ära oder rund um 2002 oder 2012 oder ein anderes?
Es ist schwierig, die Generationen zu vergleichen. Ich habe gefunden, eben seine Generation, das war der Hammer gewesen, zum Zuschauen. Aber um
10 Jahre rum wahrscheinlich dort. Oder?
Ist das schön ist schön, aber also, es natürlich auch meine Dinge hat mich toll gefunden.
Absolut.
Also wenn du mal das Kader von der Saison 2011, 2012 schauen. Wir haben im Training, ich weiß nicht, ob sie es gemacht haben, im Abschlusstraining haben wir ein Alt-Geri-Jung gespielt.
Ja. Also das war deine letzte Saison gesehen.
Ja, genau.
Wir auch.
Oder, und normalerweise gewinnen dort immer Alt.
Ja.
Weil sie einfach schneller,
weißt du, so, verloren.
Ja, und ein bisschen cleverer. Genau, ja. Und die Jungen sind ein bisschen wild genau. Und haben kein System und schnurren miteinander. Oder? Und in dieser Saison war bei Jung der Granit, der Scheck, der Wally Stocker, der Fabi Frey, der Dragovic, der Jan Sommer im Goal.
Haben sie Mühe gehabt,
zu gewinnen. Die haben also ab und zu gewonnen gegen uns.
Das ist so.
Also, ja. Nein, und bei uns war es auch. Ich meine, Strelli, Franco,
Alex Frey, Scott Schipperfield.
Genau, der Scott war schon bei uns gewesen. Also, ja, dort muss ich sagen, dort habe ich schon manchmal das Gefühl gehabt, es ist jetzt wirklich nicht möglich. Wir sind auf den Platz gegangen und ich dachte, es ist nicht möglich, dass die anderen gewinnen.
Es ist dann auch so gewesen. Sogar zum Beispiel gegen Manchester United, das war nämlich genau in dieser Saison. Und da gibt es das Gruppenbild von Anfang vom Match, von vor dem Spiel. Und dort sind, glaube ich, 8 eigene in der Startelf gestanden.
Und ich habe nicht einmal gespielt.
Und du bist verletzt gewesen. Genau. Sonst wäre es 9 gewesen, oder? Ja. Weißt du?
Das ist unglaublich.
Wahnsinn.
Gegen Manchester United und dann 2-1 gewonnen dort. Und nicht einfach ein Gugus-Spiel, sondern die sind dann draus gewesen und wir eine Runde weiter.
Herrlich.
Also Wahnsinn.
Darum, also eben, von der älteren Zeit, die habe ich natürlich nicht gesehen, shooten, dann kann ich das nicht so sagen. Aber von denen, die ich gesehen habe, ist das schon. Einfach auch, wenn du schaust, wo die Spieler nachher angegangen sind. Oder David Abraham, Captain bei Eintracht Frankfurt geworden. Also, es hat schon, hat schon wahnsinnige Spieler.
Ja, das war auch die Zeit, gewesen, wo du wirklich mehrere Saisons nacheinander die 8 Titel holst, oder? In Serie. Das ist unglaublich. Aber dann auch mehrere Saisons nacheinander praktisch 2 Nationalspieler pro Position gehabt. Das
fast,
ist natürlich auch fast, oder?
Ja.
Das ist eigentlich auch unwahrscheinlich.
Und dass der Dragovic dort auch erst 21 war, ist, wenn ich sehe. Das überrascht mich jetzt gerade ein bisschen. Das ist extrem. Es sind noch 8 Spieler sind aktiv aus diesem Kader. Okay. Unter anderem Drago und der Sommer. Ja. Aber
machen wir noch je eine, hätte ich gesagt, oder?
Würde ich auch meinen. Die Zeit haben wir, glaube ich, noch 2 Frögel. Ich jetzt noch eine und du noch eine. Also. Das haben wir schon besprochen. Es ist auch so ein bisschen um Idol gegangen. Aber ich glaube, das haben wir schon mit dem Hügi recht gut beantwortet. Dann schauen wir mal, was wir hier haben. Welchen Beruf würdet ihr wohl heute nachgehen, wärt ihr keine Profis geworden?
ich wäre allweil beim
Offset-Druck geblieben.
Offset-Druck geblieben, logischerweise. Weil das ein interessanter Job.
Oder hättest du trotzdem im Verkauf gewechselt, wie du ja jetzt auch schon seit Jahren?
Ja, das habe ich ja gemacht, immer.
Mein Ziel war, ich habe ja Landschaftskenner gelernt und Berufsmodul gemacht, dann entweder auf Wädenswil Landschaftsarchitektur studieren oder Sport studieren in Macklingen. Das waren eigentlich so meine 2 Pläne gewesen, wo das angeführt hat, weiss ich nicht.
Das war mal der Einstieg.
Ja, genau, das war der Einstieg gewesen.
Also, jetzt hoffen wir, dass hier noch der große Jackpot zum Schluss kommt.
Wenn sie schlecht ist, sind sie einfach nochmal eine.
Wobei, vielleicht noch schnell, das wegen dem Idol.
Ja.
Der Benni hat uns nämlich...
Weißt du, die Idol gesehen in der Jugend, ja?
Ja, das war der Ernie Meisen.
Ah, ja. Stimmt, ich weiss jetzt.
Ja, weil, und dann habe ich ihn eben mal im Schwimmbad Rheinach getroffen und ich bin so nervös gewesen, bin ich zu ihm an und habe gefragt, ob er eine Unterschrift gibt. Und haben wir dann eine Unterschrift gegeben und so, ja. Habe mega cool gefunden.
Genau so ist es mir gegangen mit dem Seppe Hügi.
Ja, ja.
Bin in Locarno in der Ferien gewesen, ist auch dort gewesen. Dann bin ich natürlich gegangen. Dann hat er mit mir jongliert, dann war das für mich noch das Dickste gewesen.
Das ist dann schon so eine Begegnung,
ja,
kann für ja, aber Jungs schon.
Der hat über 200 Goal geschossen, gell, für den FC
Basel. Ja, unglaublich.
Wahnsinn. Unglaublich, ja.
Also, und ich habe die Match gesehen, das war unglaublich. Ja,
Freistoß, die anderen.
Freistoß, wenn er den Mann getroffen hat, ist er umgekehrt.
Aber das ist ja, so beim Hügi und bei dir ist es eigentlich genau die gleiche Situation gewesen. Ich meine, du hast noch in der Weltauswahl gespielt. Ja. Du hättest wahrscheinlich können zu Barcelona
sicher
wechseln und wärst dort der Stammspieler. Musst du dir das mal vorstellen?
Ja. Dann sage ich ja,
ja, dort hätte es das nicht gegeben.
Die Leute checken das nämlich gar nicht.
Es hätte keine Dinge gegeben, weißt
du. Keine Transfers, keine. Du hast keine Berater gehabt.
Nein, nicht. Oder?
Und beim Seppe Hügi das Gleiche. Der ja, hätte können zu Real gehen wahrscheinlich. Ja.
Ich nicht können zu Barcelona, die müssen wieder arbeiten wieder nach dem
Training.
Ja, genau. Also das ist eine schöne Abschlussfrage, finde ich. Wir haben das eine oder das andere schon ein bisschen gestreift, aber welcher Mitspieler ist der beste gewesen, den ihr zu eurer Aktivzeit erlebt habt? Steht jetzt
sehr spielerlastige Frage.
Ja, aber es so muss jetzt nicht also unbedingt mit mir zusammen muss nicht sein, haben. Glaube nein, ich habe auch einen Gegenspieler gewesen, zu der Aktivzeit.
Aktivzeit.
Ja. Zu der Aktivzeit, ja.
Also natürlich gegen mich war Köppi Kuhn einer der Besten. Ja. Und für mich war Rotelli damals ein ganz wichtiger Mann, weil der ist so läuferisch, so stark war, der hat zwischen ihnen mein läuferisch nicht ganz so stark.
Das ein bisschen kompensiert.
Ja, hätte kompensiert. Aber es war immer so, der eine hat dem anderen geholfen. Das war ja wichtig. Wenn ich in der Offensive natürlich nach vorne sehr viel bewegt habe, hat er in der Defensive manchmal, wenn es ein Löchli geht um mich, hat er das ausgefüllt. Und das war ein wichtiger für die Mannschaft.
Benni, bei dir vielleicht auch der beste Spieler, kann auch ein Gegenspieler sein, aber der beste Mitspieler würde mich auch interessieren.
Also ich fange mit dem Gegenspieler an. Das war zu dieser Zeit einer vom FCC gewesen. Und zwar der Chikawi.
Yasin Chikawi.
Der ist eine Zeit lang. Das ist wirklich.
Ein Riesendorf.
Dann hast du den Ball nicht wegnehmen. Wirklich, dass der nicht eine größere Karriere gemacht hat, habe ich mich immer gewundert.
Ist, glaube ich, ein bisschen verletzungsanfällig.
Ja. Ja. Aber der ist wirklich. Also, muss sagen, das ist ein Gegenspieler. Mitspieler. Von der Genialität her, Hakan Yakin. Ja. Also eben, ich müsste Strelli nennen, ich müsste Alex nennen, ich müsste Wally nennen.
Aber es sagen viele noch den Hockey aus deiner Generation raus, die einfach sagen, eben das Flair, das er nein, auf dem Platz das ist unerreicht gewesen zu dieser Zeit.
Also alle
FCB-Fans, unglaublich
Basel gegen Celtic, der Bass zum ersten Goal auf Jimenez, einfach mal den Bass
anschauen,
er kann es gar nicht sehen.
Ja.
Er spürt es, ohne dass er es sieht.
Das war seine Stärke, die Intuition.
Nein, der unfassbare letzte Bass.
Augen.
Ja.
Also,
ja, wunderbar.
Dann sind wir am Ende der Episode jetzt angelangt.
Ja.
Als erstes, guten Dank an dir, Remo. Schön, bist du heute wieder mit dabei gewesen.
Danke vielmals.
Dann zu dir, Benni. Danke vielmals, hast du dir Zeit genommen für unseren Podcast. Das wissen wir sehr zu schätzen. Und vielleicht ja auch wieder mal hier im Studio bei uns oder dann bis gleich mal im Joggeli. Zum Schluss auch ein grosses Merci an dich, Carli. Schön, bist du heute dabei gewesen. Wie hat dir so der erste Podcast-Auftritt gefallen? Du hast mir vorher erzählt, du bist noch nie in einem Podcast gewesen. Aber es ist wie eine Radiosendung
von früher. Es war wunderbar gewesen. Wir haben es schön vertreibt.
Sehr gut, ja, hoffentlich. Und dann wollen wir uns heute noch gebührend von unseren Fans verabschieden. Es ist, wie gesagt, die letzte Episode von diesem Jahr gewesen. An dieser Stelle dürfen wir schon mal, glaube ich, einen guten Rutsch und einen frohen Festtag wünschen. Wir hören uns dann wieder mit einer etwas spezielleren Folge aus dem Trainingslager in Marbella. Ein Dank geht auch nochmal an unseren Presenting-Partner Feldschlössli. Bis zu der nächsten Folge vom FCB-Podcast 1893. Ciao zusammen.
Tschüss zusammen, danke.
Tschüss zusammen.
Tschüss.